Leute, diese Folge wird euch präsentiert von Bromade.
Ey, oh yeah. Liebe Bromantiker, es ist soweit. Morgen, der 23.8., startet der Vorverkauf Bromania am 11.11. in München. Um 14 Uhr startet es morgen auf Eventim. Den Link werden wir natürlich auch nochmal morgen hier reinpacken in sozusagen die Shownotes. Heißt, alle, die das jetzt am Montag schon hören, kommt nochmal zurück. Wir werden es natürlich auch auf Social Media platzieren. Da kommt auch noch ein Video. Ihr werdet es mitbekommen.
Wichtig, hört auf, eure Bots zu programmieren.
Ich weiß immer noch nicht, wie das geht, ey. Aber ja, nice. Es ist soweit, Leute.
Ich bin ein bisschen aufgeregt.
Weil das Feedback war mega cool. Auch gestern jetzt zum Beispiel bei Thunder, bei der Power Party, da hatte ich Meet and Greet. Wir hatten 4.626 Leute, das ist ein Rekord für uns. Also der,
wie viel?
4.624, glaube ich, Fans.
Ey.
Und es war mega cool.
Waren ein paar Hamburger da?
Ja, natürlich. Der Fanclub war da von denen, die haben die sehr gut supportet. Aber auch viele, viele von euch, die von außerhalb Berlin, außerhalb Hamburg. Also die hatten gar nichts mit diesem Team eigentlich zu tun. Die waren einfach dort. Vielen, vielen Dank, weil das war eine richtig geile Stimmung. Und die Powerparty war richtig überfüllt. Weißt du, im Gegensatz zu 3.300, was wir normalerweise im Schnitt haben, was zuletzt im Jahr schon sehr gut ist, aber das war einfach nochmal, nice. Das war sehr schön. Vielen, vielen Dank für den Support. Und da wurde ich
hat
natürlich...
Hat der Support denn geholfen?
Nein, leider nicht. Der hat nicht geholfen. Hamburg hat ganz klar gewonnen.
Haben sie euch zersknetzt?
Wir wurden zersknetzt. Ich glaube, es war aber nicht die Klatsche der Woche, dass es gut war. Aber ja, Hamburg verdient gewonnen,
ja, aber
haben abgeliefert.
Ihr müsst euch auch sehr. Ich habe jetzt, ich war ja in.
Ich möchte nicht drüber sprechen. Das ist nicht der Thunder Podcast, Patrick. Ich möchte nicht darüber sprechen.
Ist mir egal. Ich war in Duisburg und ich kann euch sagen, Duisburg war off the chain. 12.550 Zuschauer.
Warte. Einmal hier. Ey. Wirklich Respekt an die Rheinfire und Galaxy-Fans, weil da waren natürlich auch viele Frankfurt-Galaxy-Fans, die mitgereist sind. Respekt, was ihr da gerade aufzieht dieses Jahr. Boah, das ist natürlich der Traum für jede andere Franchise auch, ne? Und
das
über 10.000 Leute.
Und die Stimmung, Leute, hört mal rein in Euroballers, weil dieses Spiel, die Stimmung, das hat sich in der letzten Sekunde mit dem Game-Winning-Field-Goal entschieden. 14 Sekunden vorher hat Frankfurt die Führung übernommen und dann mit der auslaufenden Uhr dieses Spiel noch entschieden. Es war wild, es war sehr wild, es war sehr geil. Übrigens, wenn ihr das Finale sehen wollt, ich weiß nicht, Björn, habt ihr jetzt noch Chancen auf die Playoffs eigentlich? Outsider-Chance, ne?
Ja, aber es ist zwischen Rheinfire, uns und Innsbruck, glaube ich, jetzt, oder? Noch.
Mm, aber dafür, Frankfurt muss jetzt Innsbruck schlagen und ihr müsst alle Rest.
Ja, Frankfurt, ich glaube, Frankfurt ist auch noch live, ne? Ich keine Ahnung, Mann.
Ja, aber dafür muss Rheinfire verlieren. Also, ja, also wie gesagt, Kasimi, Debali und Sami werden das alles aufdröseln. Holt euch mal eine Karte für Klagenfurt. Vielleicht seht ihr ja Björn da und wenn nicht, dann hat er es verdorben. So.
Nee, ich werde so oder so da sein. Ich habe schon geplant, dieses Jahr bin ich dabei. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Laune
Aber dann bedrohst du nicht wieder unseren kleinen Social Media Mann, den 15-Jährigen.
Okay, gut.
Er war wild, Leute. Björn wird aber heiß.
Pass auf. Trotzdem habe ich eigentlich ganz gute Laune heute, weil am Samstag wurde meine älteste Tochter eingeschult.
Und heute, Samstag?
Ja, und heute ist der erste Schultag in Brandenburg.
Aber warum ist denn die Einschulung am Samstag?
Wann ist denn sonst eine Einschulung? Die sind doch immer am Wochenende.
Am Montag.
Hä? Die offizielle Einschulung ist bei euch am Montag?
Ja. Okay. Ja, unter der Woche, am Wochenende. Oder? Ja, ach, schon, hab vergessen, sie ist auf so einer teuren Privatschule, ne?
Nein, ist sie nicht. warte.
Privatschule Frohnau.
Warte. Ist wirklich die normale Einschulung so mit der Zuckertüte, mit der Einschulungstüte, ist denn so auf Montag?
Mit der Zuckertüte?
Wie nennt ihr das? Habt ihr das auch nicht?
Natürlich, so eine Einschulungstüte.
Ja, eine Einschulungstüte.
Zuckertüte.
Ich nenne sie Einschulungstüte, dann war ich an der Schule, auf einmal sagen die alle Zuckertüte. Ich so, hä? Ich bin voll verwirrt, ey. Für mich ist es auch eine Einschulungstüte. Aber das ist an einem Montag, wenn die Schule schon losgeht oder in den Ferien noch?
Also warte mal, ich überleg mal.
Bist du dir sicher?
Ja, das war bei uns unter in der Woche, das war nicht am Wochenende.
Weil Berlin, die Berliner Schulkinder werden nächstes Wochenende am Samstag eingeschult. Und die Brandenburger waren jetzt eine Woche vorher. Also es ist immer am Samstag, ist ja egal. Auf jeden Fall, heute war der erste Schultag, deswegen einfach hier im Wernerhaus war so die Nervosität. Jeder, der Kinder hat, weiß, wie es ist, wenn man...
Der Ernst des Lebens beginnt.
Aber meine Tochter freut sich mega und es war einfach, keine Ahnung, sehr emotionales Wochenende, sehr schön und es hat mich ein bisschen abgelenkt von dieser Klatsche. Also alles gut, weiter geht's. Sonst alles gut im Leben, Alter. Hey. So, dann können wir jetzt offiziell...
Wir haben schon... Ja, wir haben jetzt wieder das leidige Thema mittlerweile.
Ey, wirklich, ey.
Deshaun Watson, 11 Spiele gesperrt. Herr Werner, dein Take.
Ich denke, es ist lächerlich. Also, wo kriegt man diese 11 Spiele her? Wir haben über ein Jahr letztes...
Vor allem, wenn das 12. dann gegen dein altes Team ist.
Okay, pass auf, das ist meine Meinung. Ich gehe jetzt wieder hin. Ich kriege gefühlt jede Woche, wenn ich über Deshaun Watson sage, sind irgendwie die Hälfte, die zustimmen, und die Hälfte geben Shit. Ich denke, das war wieder ein reines, weil die NFLPA und die NFL haben sozusagen mutually agreed, dass 11 Spiele jetzt doch okay wären. Ich komme schon gar nicht mehr hinterher, weil eigentlich die NFLPA ja gesagt hat, ich akzeptiere von dieser Sue Robinson, ne? Diese 6 Spiele. Jetzt auf einmal redet die NFL wieder mit der NFLPA und jetzt haben sie die Handshake-Deal, der soll ja noch nicht im Writing sein, also offiziell sein.
Ja, das stimmt, aber die NFL hat ja auch leaken lassen, dass sie eine längere Suspension
genau, aber
wollten.
Warum musste die NFLPA denn jetzt, also es ist ja egal, 11 Spiele, ich denke, es ist ein Witz, weil ich denke, es ist ein Witz generell, er sollte ein Jahr gesperrt werden und zweitens, Woche 12 ist für die eine Bye Week und ratet mal, wer Woche 13 am Start ist. Die Houston Texans. Sein erstes Spiel nach dieser Suspendierung ist...
Und er hat eine Bye-Week noch. Der
hat eine Bye-Week. Und ratet mal, warum, Leute? Warum macht man nicht ein ganzes Jahr? Warum macht man nicht das? Weil natürlich, Quoten. Die TV-Quoten werden in diesem Spiel steil gehen. Und das ist am Ende, was die NFL wieder möchte. Du, ich liebe American Football. Ich liebe auch die NFL. Aber manchmal habe ich viele Fragezeichen im Kopf, was die Moral sozusagen einfach.
Also die Moral von der Geschichte, halbe Eier rollen nicht.
Aber so von einfach, das ist manchmal für mich auch als Spieler damals ein Problem gewesen, wenn ich andere Teammitglieder hatte, die, glaub mir, wie die da reden, auch manche Spieler, manche sind einfach keine guten Menschen. So, ne? Manche sind gute Menschen, manche sind keine. Es ist ja auch so in jedem Job.
Ist ja überall so.
Deswegen ist es überall so. Ist ja nichts Außergewöhnliches, warum sollte das anders sein in der NFL oder im Profisport? Aber ja, ich denke, das ist... Und warte, gleich kannst du nochmal deine Meinung, weil jetzt bin ich wieder halt komplett drin.
Ja, du bist heiß.
Mit diesem Statement war natürlich, um das... Du siehst immer diese gleiche Strategie, diese Marketing-PR-Strategie von der NFL. Ha, 11 Spiele, ach, weißt du was? Er muss eine Geldstrafe von 5 Millionen Euro, Dollar zahlen, die sozusagen dann gespendet werden für Sexual Misconduct and Assault Prevention Non-Profits. Also einen guten Zweck in diesem Bereich, dass man für mehr Aufmerksamkeit generiert. Oder, also weißt du, so eine Non-Profits auf jeden Fall. Da wird das Geld dann sozusagen gut investiert. Also diese Strafe, diese 5 Millionen, die gehen nicht in die NFL oder sowas. Und dann sagt die NFL und die Browns, legen noch 2 Millionen rauf. Dann sind es 7 Millionen. Also ich meine, das ist immer dieses typische, lass denn gleich irgendwie wieder eine Geldsumme reinpacken, damit vielleicht der Shitstorm nicht groß genug ist oder ein bisschen kleiner wird. Und dann musste Deshaun Watson noch agreeen, also zusagen, dass er professionelle Hilfe oder Professional Counseling. Evaluation by Behavioral Experts and will follow their treatment program. Da, pass auf, und jetzt noch mal einmal ganz kurz, das letzte Mal, dass ich darüber rede, glaube ich, ich hoffe.
Du bist aber heute extra heiß.
Das ist wirklich, ich weiß, vielleicht doch so gestern das Sonntagsspiel noch in mir. Jetzt, das, weil ich will auch danach gar nicht mehr reden, weil was sollen wir noch jede Woche darüber also reden? Jetzt habe ich die roten Faden verloren, weil ich heiß bin. Nein, sorry. Zusammengefasst, diese ganze Saga seit Monaten oder die ganze Offseason, wir haben ja immer wieder darüber berichtet und haben es ja mitbekommen, wie das Step by Step eigentlich sozusagen zu diesem Endresultat gekommen ist, oder? Wir waren ja gefühlt von Anfang an, jeder hat es irgendwie so mitbekommen.
Ja, jeder war dabei.
Das ist ja, ne? Das ist ja wirklich an keinen eigentlich vorbeigegangen, sagen wir es mal so. Auch der deutsche Football-Fan, der fast nur den Super Bowl guckt, hat es ja schon mitbekommen, dass es ein Riesenthema ist. Und es war die ganze Zeit, ich bin unschuldig. Dann sagt er, ich entschuldige mich für mein Behavior. Dann signalisiert er ja doch eigentlich, ja, okay, er hat doch was gemacht. So, dann sagt er wieder, ich bin unschuldig, hat nichts gemacht. Und jetzt agreed er zu all diesen Sachen, dass mir wieder eigentlich sagt, dass er schuldig ist. Mit diesen ganzen Behavior Experts. Verstehst du, was ich meine? Das war ja so ein Rollercoaster. Ja,
aber vor allem in seiner Entschuldigung hat er sich ja bei allen Frauen deswegen entschuldigt. Und dann, ob er es bereut, dass er speziell jetzt diese Frauen, dann sagt er mir, nee, da bin ich ja unschuldig.
Ich sag einfach, ich kenne ihn nicht privat. Ich verfolge das nur wie aus der Fanperspektive, was man alle, also die ganzen News. Ich finde es einfach sehr wild, wie da was hier abging, wie es abging. Sehr viele Aussagen, ist so eine Doppelmoral. Und dann die NFL haut wieder einen rauf mit, wie sie damit umgehen.
Aber die Doppelmoral ist ja überall. Guck mal, die Doppelmoral ist auch bei den Browns. Weil wenn du dir anguckst, was die Browns ihm für einen Vertrag geben, sein Base Salary im ersten Jahr ist 402.000. In den folgenden Jahren 46, 46, 46.
Ja, warum haben die es gemacht?
Das heißt, die haben gewusst, genau. Obwohl er gesagt hat, ey, ich bin unschuldig, also die haben gewusst, die Klatsche kommt. So, und jetzt, wenn du die 402.000 durch 18, nicht durch 17, du musst ja durch 18 teilen, kommt da irgendwie.
Warum? Weil es sind 17 Spiele plus eine Bye-Week und du kriegst dein Jahres-Base-Salary geteilt auf diese 18 Spieltage. Einfach nochmal für die, die es nicht wissen.
Genau. Also er verliert 250.000 in Base-Salary für diese 11 Wochen und 5 Millionen Strafe, aber er hat ja auch einen 8-9 Millionen Signing-Bonus nur für dieses Jahr, wenn du es verteilt bekommst. Das heißt, er wird immer noch 3 Millionen oder 3, paar zerquetschte. Ist ja auch egal, aber alle wussten, was kommt. Und alle sind davon ausgegangen, da ist was dran. Ich habe noch eine andere Theorie, warum sie jetzt sozusagen das Mittelmaß gefunden haben und warum auch die NFLPA gesagt hat, okay, alles gut. Weil am Ende hängen sie ja alle, sind sie ja alle im gleichen Boot. Und ich habe was gefunden, das fand ich ganz interessant. Warum die NFL und die NFLPA und dann irgendwann doch gesagt hat, obwohl sie ja haben durchschauen lassen, ey, wir hauen ihm vielleicht richtig einen rein, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen vielleicht doch nicht zu weit gehen, weil das Ganze hätten sie ihn voll geklatscht. So, hey, 1,5 Jahre und wir gehen auch noch in dein Gehalt nächstes Jahr, wo du 46 Millionen bekommst. Und wir geben dir nicht 5 Millionen. Du hast gerade 230 Millionen unterschrieben und kriegst 5 Millionen Strafe. Das ist ein verdammter Witz, wenn du ehrlich bist. So, warum haben sie es nicht gemacht? Ihn nur mittelmäßig geklatscht? Weil hätten sie ihn ganz doll geklatscht, ne? Dann hätten sie wahrscheinlich wieder Lawsuit oder dann hätte es noch was gegeben von seinem Anwalt. Und dann hätten einige sich vielleicht motiviert gefühlt zu sagen, so, was ist eigentlich mit den Ownern? So. Da gibt es ja auch eine Menge, die schon Fehltritte hatten. Wie viel mussten die denn bezahlen? So, guck mal, warte mal, was war es? In Dallas, 2,5 Millionen für dieses komische Cheerleader-Spy-Ding da.
Genau, das ist ja das, was ich angesprochen habe.
Und außerdem, die NFL wollte auch nicht noch mehr Publicity, noch ein Lawsuit. Weil wenn du dir mal anguckst, was in den letzten Jahren gelaufen ist, guck mal, die Rams und die NFL haben letztes Jahr 790 Millionen Dollar Settlement mit der Stadt von St. Louis gehabt. Weil die Rams ja relocated sind und weil es hieß, ja, das war nicht alles rechtens, wie es da abgegangen ist. 790 Millionen. Hast du das mitbekommen?
Ja, das kam, aber dieser Lawsuit ist ja schon, seitdem sie abgehauen sind, das ist schon seit ein paar Jahren ongoing.
Aber
und
das kostet ja auch ein bisschen. Dann Roger Goodell musste aussagen vor dem Kongress wegen dieser Snyder-Allegations da. Oh, John Gruden hat ein Lawsuit gegen die NFL. Oh. So, und Oakland, die Stadt Oakland, will jetzt vor den Supreme Court, weil die Raiders abgehauen sind nach Las Vegas.
Aber
so, das heißt, die NFL hat richtig versucht. Pass auf, geht noch weiter. Hast du auch wahrscheinlich nicht mitbekommen. Hast du das mitbekommen mit diesem Race Norming in diesen Concussion Settlements? Die haben nochmal 1 Million für alle, die Gehirnerschütterungen hatten, irgendwie für ehemalige Spieler, haben sie 1 Milliarde sozusagen bereitgestellt. Aber da gibt es tatsächlich, ich habe das nicht geglaubt, es gibt sowas wie Race Norming. dass es schwarzen Spieler schwerer macht? Ja.
Nein.
Doch. Doch. Haben ich schwöre, ich habe genau das gleiche. Ich habe gesagt, nein, das gibt's nicht.
Wir haben
nicht.
Wieder
das,
die Race-Karte mit in so ein
und von, pass von auf,
Concussion-Ding reingepackt.
Pass ja. auf, pass auf. Um dir das nochmal, ich konnte das nicht glauben, weil ich gesagt habe, nein, das gibt es nicht. Und in dem Ding steht tatsächlich irgendwie, dass schwarze Spieler, deren kognitive Baseline oder so tiefer ist als bei einem weißen Spieler.
Oh! Bist du das habe ich nicht mitbekommen, weil das ist schon wieder...
Oh, ich, shit!
Ich glaube,
guck dir das mal an. Ich konnte das gar nicht glauben. So, das heißt, das wurde jetzt rausgenommen, haben sich, aber das bedeutet, dass sie jetzt nochmal für alle retired schwarzen Spieler, die es nicht bekommen haben oder nicht so viel bekommen haben, die werden jetzt, da werden sie auch nochmal richtig zur Kasse gebeten. Also die NFL hat, da ist schon ein bisschen was los. Da, und zum Beispiel davon habe ich bin da drüber gestolpert. Ich wusste das gar nicht.
Ich habe das nicht als große News mitbekommen jetzt.
Ja, und dann haben sie noch diesen Class Action Lawsuit von Brian Flores wegen Racial Discrimination.
Und da hört man auch gar nichts mehr.
Nee, das macht die NFL ja ganz gut. Aber worauf ich hinaus will ist, die wollten das Ding jetzt durchhaben und nicht noch viel Wind aufwirbeln, dass jetzt noch einer kommt und sagt, jetzt habt ihr den aber richtig gesknetzt. Entweder zu wenig, ja, guck mal, und das ist zu wenig. Zu viel oder gerechterweise, dann kommt natürlich irgendeiner und sagt, ja, ey, aber was ist denn mit den Ownern? Warum gibt es hier, wird mit zweierlei Maß gemessen? Also, ich glaube, da spielt viel mit drin, dass sie sich am Ende doch alle geeinigt haben. Aber es ist schon merkwürdiger Taste dabei.
Ich muss auch immer wieder sagen, also jetzt, keine Ahnung. Wenn du diese ganzen Suspendierungen einfach vergleichst, die sind nicht vergleichbar. Also
stringent.
So, ja, also so, keine Ahnung, aber vielleicht ist es auch einfach nur meine Meinung. Ich glaube, jeder hat eine andere Meinung dazu. Manche Sachen, wo ich sage, was? Dafür kriegst du ein ganzes Jahr, aber dann bei so einer Aktion kriegst du nur 11 Spiele oder auch bei einer anderen Aktion, wenn du so, was, ich überlege gerade, was alles eigentlich. Ich habe ja Ray Rice live mitbekommen, also nicht live im Team, aber während meiner Zeit war das. Dann mit Adrian Peterson. So eine Sache. Und wenn ich das alles nur mal einmal kurz so zusammenpacke, alles in einen Topf werfe, ist es nicht konstant, wie man diese Spiele verteilt, glaube ich. Ich glaube, das ist, was ich probiere zu sagen hier. Macht für mich
einfach keinen Sinn. Nee, weil das
einfach keinen Sinn.
Interesse spielt ja auch eine große Rolle. Aber,
so, ja. Aber
wie dem auch sei.
Pass auf.
Lass uns weitermachen.
Das Ding ist jetzt durch, 11 Spiele. Ey, ob wir es mögen, ob ihr es, ob es euch gefällt, ob es euch nicht gefällt, interessiert die NFL natürlich nicht. Ich glaube, damit ist, glaube ich, das Deshaun Watson-Thema erstmal einfach nur mal als reine Information. Ich glaube, das ist, was viele von euch auch interessiert. Wie funktioniert es, wenn man suspendiert ist? Er darf jetzt das Trainingscamp.
Wurdest du mal suspendiert?
Ha? Nein.
Nein, ich doch nicht.
Warum? Ich war immer ein netter Typ, ey. Hab nie irgendwie
Drogen vielleicht
genommen.
Bist du aufs Feld gelaufen und hast die gegnerische Sideline verhöhnt. So wie in der European League of Football. Oh!
Da will ich erstmal Videomaterial sehen. Ey, das ist die Stories. Pass auf. Was wollte ich sagen? Du darfst in der Offseason, also jetzt im Trainingscamp, weil es ja noch offiziell Offseason ist, darfst du mit dem Team trainieren. Er darf nicht mehr mit dem ersten sozusagen Tag der Regular Season, in dieser ersten Woche, darfst du nicht in der Facility sein eigentlich.
Was heißt eigentlich?
Na, weil eigentlich ist es so, ich habe aber jetzt noch, ich will jetzt nicht, dass wiederkommt, er hat eine Ausnahme bekommen, irgendeinen Scheiß. Ich gehe jetzt einfach noch, eigentlich ist es so, wenn du suspendiert bist, darfst du nicht in der Facility sein, dann müsste er 11 Wochen separiert sein jetzt von seinem Team. Weil das habe ich bei Robert Mathis damals mitbekommen, Pass Rusher.
Wurde der etwa?
Er wurde suspendiert und war dann 4 Wochen weg oder 6 Wochen wegen PEDs, Performance Enhancement Drugs. Ja.
Enhancing Drugs.
Enhancing oder Enhancement? Enhancement?
Enhancing. Performance Enhancing Drugs.
Genau. War 6 Wochen weg und er war wirklich, der durfte auch keinen Kontakt haben. Angeblich, du darfst auch keinen Kontakt haben. Wenn es rauskommt, dass du mit Leuten schreibst und so, ich so, wie soll man sowas.
Du kannst auch mit deinen Teammates schreiben. Das bloß
deswegen nicht meine ich, das fand ich auch ein bisschen komisch, aber du darfst nicht involviert sein. Ich gehe jetzt davon aus, dass es auch so ist. Nicht, dass jetzt irgendwie wieder irgendein eine Ausnahme. Ich bin mir ziemlich sicher, ja, er darf nicht da sein.
Lass es uns bitte jetzt dieses Thema abschließen. Okay. Das geht mir auf den
Was
Sack.
Positives aber, Patrick, weil für alle Chicago Bears-Fans, euer All-Pro-Linebacker Roquan Smith, das ist doch richtig ausgesprochen, Roquan Smith ist wieder im Training seit 2 Tagen am 20. August. Heute ist Montag, der 22.
Heißt das, dass ein Deal in Sichtweite ist, oder was?
Nein. Er hat gesagt, er bricht jetzt Contract Talks ab. Es war eine sehr emotionale Zeit und er wird jetzt auf sich selber wetten. Das bedeutet, er wird jetzt dieses Jahr ausspielen, sein 5. Jahr, sagt, zeigt den Mittelfinger zu den Bears. Ich bin am Ende des Tages Teil des Teams. Und da muss ich auch nochmal aus der Spielerperspektive sagen, es ist denn wirklich so, dass Spieler ein ekliges Verhältnis haben mit dem Front Office. Aber du siehst dieses Front Office eigentlich nie. Du siehst eigentlich nie den GM und den General Manager, außer es ist, wenn du gecuttet wirst oder du unterschreibst deinen neuen Deal. Der Coach hat ja eigentlich damit nichts zu tun, mit diesen Contract Talks. Deswegen ist es nicht so awkward. Aber er wird trotzdem jetzt, er hat gesagt, ich werde jetzt abliefern, ich wette auf mich selber. Und alle, wenn er abliefert, wird er hundertprozentig in der Free Agency nächstes Jahr woanders spielen und einen fetten Vertrag bekommen, bin ich mir ziemlich sicher. Weil auch wenn die Chicago Bears irgendwie nochmal ankommen, denke ich nicht, dass er das machen wird. Aber ja, das Risiko, aber ich glaube, er hat auch keine andere Wahl. Das Risiko ist, wenn er sich jetzt verletzt.
Das glaube ich. Weil sein Agent hat sicherlich mal gecheckt, wie das Interesse da draußen ist.
Nein, Roquan Smith repräsentiert sich selber, habe ich rausgefunden.
Oh.
Das sind viele Spieler, die jetzt anfangen, sich selber zu repräsentieren. Und er wollte ja. Ah, nein, pass auf. Er hat jemanden in seinem Team, der uncertified ist. Das war es. Weil er darf nicht, und da war dann ein Problem direkt danach, er ist kein NFLPA Certified Agent. Du musst so ein, wie so ein Examen, so eine Klausur nehmen, dass du dieses Zertifikat bekommst, um NFL-approveder Agent zu sein. Und irgendwie sein Kollege, der es für ihn macht, ist das nicht. Und der darf nicht im Namen von Roquan Smith eigentlich mit Teams reden und sowas. Und ich glaube, deswegen wurde es auch schnell abgebrochen, weil das auch wieder, ja, mitten im Trainingscamp eine riesen Distraction auch für Smith war und hat gesehen, ey, das geht ja nach meinem Statement, geht es ja nirgendwo hin. Und das Beste, was ich jetzt machen kann, ist einfach spielen, auf mich selber wetten.
Du bist heute im Laberlauch-Modus, ne?
Sorry.
So,
das
war nichts. Ja. Du wolltest doch was anderes sagen.
Nee, weiß ich nicht.
Doch, du wolltest über deinen Lieblingsspieler. Du bist doch.
Wer ist das?
Du wolltest seine Testicles aus dem Mund nehmen und über ihn sprechen.
Das ist das Keyword. Ja, Tom Brady.
Testicles.
Wir haben das letzte Woche vergessen anzusagen. Ist jetzt keine große, also doch ist es schon große Neuigkeiten, aber wir können nicht mehr darüber reden. Tom Brady ist vor so 1,5 Wochen aus dem Trainingscamp nach Hause geflogen oder nach Hause aus persönlichen Gründen, wurde excused vom Team, also die wussten es oder haben mit denen gesprochen und er war jetzt irgendwie so 1,5 Wochen nicht da, soll angeblich in den nächsten Tagen wieder auftauchen. Mann ey, was für Spekulation hier schon wieder im Internet rumging. Ich denke einfach, keine Ahnung, das ist einfach nur mein Senf, ich glaube es war wirklich einfach Family, irgendwas war in der Familie los, passiert öfters.
Meine Mama vielleicht.
Irgendwas.
Die hatte doch schon mal Krebs.
Ja, genau. Ich glaube, irgendwas wirklich Persönliches, was er einfach nicht da rauspacken möchte in die Welt. Es ist ja auch sein Recht, das privat zu halten. Und aber, boah, da waren Sachen von, es kam in dieser Zeit, kam das mit diesen ganzen, mit jetzt auch, warte, Dana White von UFC. Hast du das gesehen, dass er irgendwie gesagt hat, dass die Raiders angeblich, er hatte für die Raiders einen Deal in place mit Tom, ja, pass auf, ich pack das zusammen. Es war ein UFC-Kampf. Und Dana White, der sozusagen involviert ist mit der, Joe Rogan ist der andere. Ich glaube, die sehen gleich aus. Patrick ist voll lost.
Also Joe Rogan ist der Vater von Dana White.
Ich weiß gerade nicht, ob das Dana White war oder Joe Rogan. Die sind beide in der UFC. Warte, da waren die Gronk-Brüder in so einer Live-Show mit ihm. Und da hat er rausgehauen, vorgestern, dass er mit irgendwie Tom Brady irgendwie schon einen Deal in place hat, hat gar nichts mit den Raiders zu tun, aber Gruden hat es geblockt, dass angeblich Gronk und Tom Brady letzte Offseason, bevor er zu Tampa Bay gegangen ist, nach Las Vegas kommt. Und es hat auch das Internet einfach übernommen. Hast du das nicht mitbekommen?
Oh, Mann, da ist so viel Bullshit.
Da war so
Bullshit
viel los. Ich sag einfach nur, es war nur sehr viel los, kann auch sehr viel Bullshit sein. Ich wollte nur gesagt haben, er kommt wahrscheinlich zurück und ich glaube, das ist einfach Fehlalarm. Ich glaube, keiner muss sich Sorgen machen, der in Tampa Bay Buccaneers.
Dann nimm sie jetzt mal wieder in den Mund und dann ist gut.
Alles gut, ich muss was trinken.
Pass auf, du als ehemaliger Spieler mit schlechten Knien.
Oh, was ist denn
jetzt? Erzähl mir mal. Commanders hatten einen Skandal. Der Athletic Trainer wurde entlassen, Ryan Vermilion, weil er illegal Schmerzmittel ohne Verschreibung verteilt hat. So, jetzt kriegt er hat eine 12-monatige Strafe auf Bewährung sozusagen bekommen, wurde von den Commanders entlassen und ist ohne Timetable sozusagen gesperrt. Vielleicht kann er irgendwann reinstated werden. So, jetzt frag ich dich. Ich in NFL Europe und in all den Zeiten, in denen ich die NFL live erleben durfte, habe nie gesehen, dass ein Head Trainer irgendjemandem Tabletten gibt. So. Aber ich war auch, ja, so, verschreibungsfähig, habe ich nicht gesehen, wollte ich nur sagen.
Okay.
Aber du als Spieler ist was anderes. Hast du verschreibungspflichtige Mittel von deinem Athletic Trainer bekommen, der kein Arzt ist und eigentlich das nur mit einer Prescription dir geben kann? Oder hast du sowas mal erlebt?
Lass mich mal überlegen.
Natürlich ist die Antwort. Natürlich ist die Antwort. Natürlich. Ich beantworte für dich.
Warte doch mal ganz kurz. Das Thema habe ich auch schon öfters angesprochen. Jetzt muss man natürlich zwei Sachen separieren. Einmal war das so.
Alter, du holst heute aus.
Ich muss aufpassen,
Adam und
du.
Eva,
du bist so ein ekliger Journalist, der probiert jetzt hier richtig Headlines aus mir rauszuholen. Ey.
Jetzt bin ich ein ekliger Journalist.
Du bist ein ekliger Journalist. Du stellst die Frage, dass ich nur verlieren kann.
Du bist selber Journalist.
Ich bin kein Journalist.
Wannabe-Journalist.
Ich bin auch kein Wannabe-Journalist.
Carla Kolumna.
Ich bin nur Björn Werner, der einen Podcast hier mitmacht.
Das ist Journalismus.
Also, nee, warum?
Bei dir ist es, Vandalismus. Erzähl doch mal jetzt.
Ich kann nur sagen, wie es bei mir war. Es war so, dass wir von unseren, Trainer, also Physiotherapeuten, war das wie so eine, du darfst maximal pro Tag 2 Tabletten bekommen.
Oh, ey.
Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Warte, es war wirklich so.
Ey, nicht, dass du beim NFL-Game in Deutschland rausgeschmissen wirst.
Ich weiß, deswegen überlege ich gerade. Nein.
Sag nichts.
Doch, ich sage es. Ist mir egal, ich gehe das Risiko ein, weil das habe ich doch oft
so gesagt. So kann man dich immer triggern, dass du doch das machst.
Du hast sozusagen, ich überlege gerade, was kriegt man nach OPs, Schmerzmittel, wie heißen die nochmal, wenn du direkt nach...
Opiate?
Ja. Das sind so eine kleine Tabletten, so...
Ja!
Die waren...
Ja!
Das war wirklich... Bei uns war das Codewort bei ein paar Veteranen, die haben 2 Dinger genommen, um nur zu trainieren. 2. Ich weiß, ich schwöre es euch, ich weiß, sie hatten wirklich ein Problem. Ich habe die nicht genommen, um zu trainieren. Ich habe lieber gesagt, ich gucke, wie weit ich das schaffe mit meinem Körper. Wirklich, ich habe immer gesagt, ich probiere nicht so viel zu nehmen. Ich habe natürlich in meinen Zeiten auch Schmerz- und Painkiller bekommen. Weil ich halt auch...
Morgen Bild-Zeitung. Björn Werner admits drug abuse.
Ausreden.
Bild-Zeitung, habt ihr es gehört?
Pass auf. Das Verrückteste bei mir war, da gab es einen O-Liner. Der Typ war über 10 Jahre in der NFL. Und du durftest sozusagen verschreibungspflichtig 2 bekommen, aber das war dann wie schon so ein Standard, also dass du eigentlich nicht mehr als 2 kriegen kannst. Aber du konntest jeden Tag rein theoretisch in der Saison deine 2 bekommen. Und dann nimmt es aber nicht jeder und braucht es auch nicht jeder. Dann habe ich das gesehen und das ist die verrückte Story. Das ist trotzdem, ein Spieler hat dann ein Rookie gesagt, hol dir mal deine 2 Pillen ab bitte
und gib sie mir.
Und ich so, was, Alter? Ja, das ist schon, also sagen wir es mal so, es ist schon sehr einfach ranzukommen.
Also lange Rede, gar keinen Sinn, dieser Schmerzmittelskandal ist nichts Überraschendes.
Code ist nichts Überraschendes. Und ich bin jetzt, natürlich hier ist der Unterschied, er hat mehr gegeben, als wahrscheinlich diese zwei, oder vielleicht hat sich es auch schon wieder geändert, weil es gibt ja so ein richtiges Ding schon, so ein Protokoll, was man alles machen darf und nicht. Und wer weiß, ich keine Ahnung. Vielleicht hat der einen wirklich noch gesagt, hier kriegst du noch ein paar extra, und das war natürlich, was du nicht machen darfst, laut der NFL. Die sind ja schon, okay. Damals war es ja noch schlimmer, wirklich, da haben mir ein paar Veteranen erzählt, damals, Mann, da haben die Leute Tüten bekommen. So halt, ne, wo ich so, was? Und da haben die ja immer probiert, es immer wieder sozusagen zu reduzieren, weil sie auch probieren, man, ich sag immer wieder, warum gibt es am Ende der Saison beim Exit-Meeting einen Lebercheck, wie deine Leber aussieht?
Da ist weil ein Grund, sie so viel saufen.
Da, und Nieren, eine Leber, Nieren, alles, da ist ein Grund. Da ist immer ein Grund. So, also. Aber
jetzt hast du 10 Minuten geredet und am Ende, Leute, ihr müsst jetzt nochmal zurückspulen und hören, ob er irgendwas Verwertbares gesagt hat, ey. Oh Gott.
Stell mir doch nicht so eine Frage, Mann, ey.
Du bist sehr lass uns mal, bevor wir jetzt noch zu zwei kleinen News und dann endlich unser Preview der AFC und der NFC South kommen, lass uns einmal kurz durchatmen und dann geht's weiter. Herr Werner, yeah. Wir haben einen neuen Kollegen. Pass auf.
Sehr interessant.
Upway mit Refurbished E-Bikes. Björn, weißt du überhaupt, was Refurbished E-Bikes sind?
Ich weiß das, aber kannst du das einmal bitte für unsere Bromantiker einmal wirklich, um sicher zu gehen, dass sie jetzt verstehen, was Refurbished bedeutet?
Ja, aber pass auf. Erstmal müssen wir sagen, es gibt ja immer mehr Menschen, die vom Auto aufs Fahrrad umsteigen, ne? So, ich ertappe mich ja auch dabei, ich denke mir auch, ich sollte auch in der Stadt eigentlich mehr mit dem Fahrrad fahren. Und viele setzen dabei inzwischen direkt auf dem E-Bike und lassen sich sozusagen tatkräftig unterstützen.
Ja. So. Ja, da habe ich gleich eine Story erzählt, aber erstmal.
So, das ist natürlich, erstmal macht das mehr Spaß, gut für die Umwelt und hält dein Herz ein bisschen. Du solltest auch mal darüber nachdenken, ein bisschen Cardio.
So. Ich gehe mit dem Hund dreimal am Tag und ich sehe morgens und abends, sehe ich immer die Leute, die hier von außerhalb im Speckgürtel in die Stadt reinfahren. Wenn du normal mit dem Fahrrad fahren würdest, viel zu weit. Mit dem E-Bike. Aber die haben alle E-Bikes, da bist du natürlich auch ein bisschen am Paddeln, aber du kommst natürlich viel weiter und deswegen ist das, finde ich, geil.
So, pass auf. Und jetzt kommt der Clou, wo Upway, unser neuer Kollege, ins Spiel kommt. Ich finde die Idee sehr, sehr geil. Weil viele sagen und denken, dass E-Bikes auch richtig teuer sind, ne? So, aber hier kommt unser heutiger Kollege ins Spiel, denn bei Upway findet ihr eine riesen Auswahl an bezahlbaren, gründlich geprüften und professionell aufbereiteten, gebrauchten E-Bikes. So, weil wie oft kennst du es, jemand kauft ein E-Bike, oh, ich brauch's doch nicht, nur 5-mal benutzt, nur einen Monat benutzt. Upway nimmt die, prüft die, bereitet die auf und dann sind die bis zu 60% günstiger als ein neues E-Bike und eigentlich wie neu. Wie geil ist das da? Mit Garantie und Versicherungsmöglichkeit. Das finde ich schon richtig, richtig knusprig.
Ich habe ganz gewartet, bis du die bis zu 60% günstiger drops, weil das ist ja nicht eine 15 oder sowas, das ist ja schon...
Nein.
Da sind dann welche im Inventar, die bis zu 50% die Hälfte vielleicht des Preises sind, Mann. Also, falls ihr überlegt, schaut mal vorbei.
Weniger als die Hälfte bei 60%.
Nein, ich sag ja einfach nur, wenn du 50%, hör doch mal zu, Mann. Ach so. Jedes E-Bike durchläuft in der Werkstatt in Berlin hier, bei mir zu Hause. Nicht also bei mir zu Hause, also hier in der Stadt. Einen strengen Inspektions- und Überholungsprozess, Patrick. Professionelle Mechaniker beprüfen jedes Detail, bevor ein Fahrrad versandt wird. Also da... Du kennst das, du kennst den Markt, was jeder wurde, glaube ich, schon mal verarscht von so einer Seite, wo du irgendwas vielleicht nochmal im zweiten Markt kaufst. Nicht hier, weil hier wird alles nochmal wie, als wäre es neu durch einen neuen Prozess. Darf man TÜV sagen, reiterisch? Ist kein TÜV, aber so reiterisch wird richtig einmal von den Mechanikern durchgenommen, dass es auch den Wert hat, dass es wieder verkauft werden kann. Das meine ich.
So, und pass auf, so. Man kann das Fahrrad 14 Tage Probe fahren. Wie geil ist das denn? Nice. Außerdem Very gibt nice. Es eine Garantie, ein Jahr Garantie auf den Akku, den Motor und die Elektronik des Fahrrades. Das ist schon ziemlich cool. So, wenn du bestellst, kommt die Lieferung in 3 bis höchstens 7 Tagen. So, und was nochmal, so, wir wollen jetzt auch nochmal sagen, man tut ja der Umwelt damit auch was Gutes, weil das ist eine bewusste Entscheidung für nachhaltige Mobilität. Björn, solltest du auch mal drüber nachdenken. Also für alle Bromantiker, guckt doch mal im Shop bei upway.de vorbei. Da gibt es gibt verschiedene Marken, Rennräder, Citybikes. Guckt mal rein mit dem Code BROMANCE, großgeschrieben, BROMANCE, spart ihr in Deutschland und Österreich 150 Euro auf E-Bikes und Zubehör. Ich sag nochmal, Mindestbestellwert ist 500 Euro. Dann spart ihr 150 Euro. Leute, wir sagen immer, wir machen eine Werbung, wenn was für euch drin ist. Hier sind 150 Euro drin in Österreich und in Deutschland. Also guckt mal vorbei. Wie immer findet ihr alles auf upway.de/bromance oder in den Shownotes. So, Herr Dr. Werner, da du heute gut drauf bist, die Buccaneers haben einen Pass-Rusher verpflichtet. Bist du happy darüber, dass Carl Nassib einen Ein-Year-Deal unterschrieben hat bei den Tampa Bay Buccaneers?
Warum fragst du mich heute alles und ich muss die ganze Zeit labern?
Weil es ein Pass-Rusher ist, Mann.
Ich krieg wieder den Hass, dass ich dich nicht aussprechen lasse.
Wieso kriegst du Hass? Ich hab dich doch nur gesagt, du bist ein Pass-Rusher.
Nein, ich finde es sehr, sehr schön, dass Carl Nassib eine weitere Chance bekommen hat, weil ich fand, dass er nicht schlecht war. Ich weiß nicht, warum es so lange gedauert hat. Nassib war, ich glaube, die Leute erinnern sich auch, dass er der erste aktive homosexuelle Spieler war. Michael Sam bei den Barcelona Dragons war aber der erste homosexuelle Footballspieler, der sich geoutet hat vor dem Draft.
Vor dem Draft.
Genau, ja. Und deswegen ist Nassib der erste, war ja schon.
Darf ich mal kurz was sagen?
Ja.
Mir geht es schon auf den Sack, dass wir darüber sprechen.
Ich
müssen.
Weiß.
Ich dachte, warum sprechen wir nicht nur darüber, ob du happy bist, dass sie Cam Gill und JPP ersetzt haben?
Ich finde es schön, dass er da ist, habe ich ja gesagt. Aber ich überlege gerade und ich denke wieder, dass das vielleicht auch wieder ein Holder war für manche Teams, ihn reinzuholen, weil ich gesagt habe, in seiner Karriere war der sehr produktiv und warum hat er kein Team? Das frage ich mich die ganze Zeit schon.
Und guck mal, glaubst du, dass einige Teams gesagt haben, ja, spielerisch, ja, aber glaubst du, die haben ihre Veterans gefragt, was meint ihr im Lockerroom?
Nein, nicht Veterans im Lockerroom. Die Teams sagen, weißt du was, ich brauche keine Mediendistraction wieder. Absolut. Teams haben ihn nicht gesigned, spielerisch, rein spielerisch ist er gut genug, in einem Team zu sein, schon längst in einem Team zu sein. Und ich bin 100% der Meinung, dass Teams gesagt haben, er ist ein guter Spieler, aber weißt du was, so eine Distraction jetzt hier zu haben, möchte ich nicht. Es ist nicht negativ gemeint, aber oder positiv, das ist einfach, dass die sagen, ich habe einfach keine Lust im Trainingscamp, denn diese journalistischen Fragen wieder zu bekommen, weil die auch sagen, warum
redet das irgendjemanden?
Ich sag dir, die Trainer interessiert es nicht und die Spieler auch nicht. Ich glaube, denen interessiert es alle nicht mehr. Aber dann kommen wieder die Fragen von den Journalisten. Und ich glaube, darauf haben sie einfach keinen Bock, weil sie wieder aus, was du gerade gesagt hast, ich bin abgenervt, dass es ein Thema ist. Sagen genau die Coaches und die Spieler. Aber die Journalisten werden es sofort wieder bringen, wenn er woanders gespielt hätte. Hundertprozentig.
Aber ich finde es schön, dass Todd Bowles über ihn gesagt hat, der ist smart, der ist ein harter Worker.
Guter Spieler.
Und sie haben Cam Gill eigentlich ein Backup, der mehr Spielzeit hätte eigentlich bekommen müssen, war ja JPP, den haben sie ja nicht zurückgebracht. So, der hat auch diese Liz Frank Injury sich in der Preseason geholt. So, und da mussten sie halt gucken. Dann haben sie noch diesen Joe Tyron, Shoyinka oder wie der da heißt. Ich kann seinen letzten, zweiten Namen, Tyron. Der muss jetzt JPPs Rolle übernehmen. So, und jetzt hast du auf der anderen Seite, hast du Carl Nassib zusammen mit Anthony Nelson. Ich glaube, da haben sie eine geile Rotation, um tatsächlich, vor allem, der ist ja auch ein großer Defensive End. Er ist ja jetzt kein zartes Ding, was jetzt, ist ja kein klassischer Outside Linebacker, sondern schon Hand in the Dirt. So, und deshalb glaube ich, das ist eine gute Addition. Er kennt Todd Bowles kennt ihn. Finde ich gut. Ist eine gute Addition für die Tampa Bay Buccaneers, um wieder in den Super Bowl zu kommen. Oder nochmal mit Brady in den Super Bowl zu kommen.
Yes.
So. Und einer, Einer hat richtig eingecashed, aber richtig eingecashed.
Und zu Recht.
Derwin James. Der hat richtig eingecashed.
So, dann sag doch mal, sonst bin ich wieder.
Jetzt. 4 Jahre für bis zu 76,4 Millionen, das sind 19 Millionen pro Jahr. Damit ist er vor Minka Fitzpatrick, Jamal Adams und Harrison Smith und Justin Simmons der bestbezahlte Safety in der Liga. Und ich sage auch zu Recht, er wurde 2018 gedraftet in der ersten Runde von den Chargers. Hatte dann im ersten Jahr, erinnere dich, gleich eingeschlagen, All-Pro, Pro-Bowler, dann im zweiten Jahr 2019 verletzt, wenig gespielt, im dritten Jahr übrigens Meniskus, gar nicht gespielt. So, und dann war die große Frage, was passiert mit ihm? Kommt zurück jetzt 21, spielt wieder eine All-Pro, Pro-Bowl-Season und hat sozusagen gezeigt, ey, pass auf, meine Verletzungen liegen hinter mir, ihr müsst mich jetzt bezahlen. Weil das war ja die große Frage. So, er war ja in dem Hold-In, das heißt, das ist ein Hold-Out, ohne aber trotzdem mit im Camp sein, aber nicht trainieren. So, und dann haben sie, glaube ich, zu Recht haben sie gesagt, ey, pass auf, der Typ, wenn er gesund ist, ist er Top 3 Safety in der NFL, er ist jung, er ist wieder gesund, er hat geliefert, die ganze Saison durchgespielt, wir müssen den bezahlen und das haben sie gut gemacht. Weil wenn du dir mal, hast du dir mal seinen Vertrag, was ist denn da los, ist das Kasim?
Nein, meine Frau, die Sport gemacht hat und die wollten leise runter und dann treten sie direkt in den Karton, so leise sind sie.
Ah, okay, pass auf, liebe Grüße. Wenn du dir das anguckst, in seinem ersten Jahr hatte er seinen Signing-Bonus 7 Millionen, aber sein Base-Salary war 480.000. So, aber guck mal, 19, 20, jeweils 1 Million, 1,6 Millionen und dann 21 für so eine Saison 2 Millionen bekommen. Natürlich sagt er, ey, pass auf, ich habe jetzt schon erlebt, wie es ist, wie schnell du von Pro Bowl zu 1,5 Jahre rausgehst. Mein nächster Vertrag muss mich absichern. Deshalb hold in, gib mir Geld. Ich habe gezeigt, ich bin gesund, ich bin ein Pro Bowler, ich bin einer der Besten. Deshalb zu Recht diesen fetten Vertrag. Ich freue mich, Herr Werner.
Ich freue mich auch und er ist, glaube ich, einer meiner ersten natürlich in Florida State Seminole. Ich kenne ihn aber nicht.
Oh, ich habe gewusst.
Ich kenne ihn aber nicht, aber ich freue mich natürlich für den Florida State Seminole.
Aber er weiß, wer du bist, weil du auch ein ehemaliger Florida State First Rounder bist.
Kann auch sein, dass er das nicht weiß. Ich mag einfach, wie er spielt und freue mich, liebe es, wenn du einen Defensive-Spieler hast, den du überall einfach einsetzen kannst, auf jeder Position. Und hier ist der Breakdown von seinen Snaps 2021 und es zeigt dir einfach, wie viel Wert er bringt.
Du bist ja heute top vorbereitet.
Safety Snaps. 51,8% seiner Snaps in der Defense spielt er als Safety. 23,1% spielt er Linebacker. 19,9% spielt er Slot Cornerback. Und 4,5% ist er also Line of Scrimmage Defender. Das heißt, wenn er blitzt oder wenn er unten ist, einfach an der Line of Scrimmage. Und 0,7, das waren ja 6 Snaps, ist Outside Cornerback. Also da hat er am wenigsten gespielt. Aber wenn du einen Safety hast, den du auf all drei Levels sozusagen platzieren kannst und er fühlt sich wohl. Und das ist ja auch an seinen Statistiken. Der hat Picks, der hat Tackles, hat Quarterback-Sacks. Und so genauso hat er auch bei Florida State gespielt. Und das sind einfach diese Game-Changer-Defensive-Spieler, wo Offense-Koordinatoren richtig Kopfschmerzen haben in der Game Week, um sich auf so einen einzustellen.
Soll ich dir mal was sagen, was für mich bei seinem Alignment-Breakdown so faszinierend ist? Was ist denn da los bei dir?
Einfach zumachen. Alter. Die Tür knarscht hardcore. Ich muss die mal hier ein bisschen mit hier, wie heißt das, WD-40 mal einsprühen. Und anstatt die einfach zuzumachen, probieren die es langsam zuzumachen, weil sie dachten, das wäre der leiser.
Und dann, Gott, ich dachte erst, das war Kasim im Hintergrund, der gefurzt hat. Egal, auf jeden Fall. Guck mal, wenn du fast 52% als Safety spielst und dann 23% auf der Linebacker-Position, so in Nickel oder Dime, bist du denn der Dime-Linebacker, sag ich, okay, und Line-of-Scrimmage-Defender, das passt noch zusammen zu einem physischen Safety. Aber dann, wenn du siehst, dass er 20% als Slot-Corner spielt, was nicht einfach ist, weil bitte nicht vergessen, wenn du Corner-Outside spielst, hast du die Seitenlinie und die innere Seite des Feldes, es ist einfacher, Outside-Corner zu spielen als im Slot, weil da hat der Typ ein Two-Way-Go. 20%, ein Fünftel seiner Snaps ist er im Slot. Das ist echt, das ist knusprig. Also der Typ ist eine Vollmaschine. Vielleicht sogar noch mehr als Kasim Edebali. So, ja. Jetzt bist du verwirrt, weil es bei dir geknattert hat.
Nee, ist doch alles gut, du hast es schön erklärt. Ich mag Willst ihn. Ich sag es immer wieder, ich habe das, glaube ich, schon oft erwähnt hier im Podcast, dass ich einfach ein Fan von seinem Stil bin. Und ich habe das Gefühl, man kennt ihn hier in Deutschland, aber man kriegt es nicht so viel mit, weil irgendwie die West Coast, wie gut er ist, weil wir nicht viele Chargers, vor allem bei RAN NFL ist es halt von der Time, mit der Zeitzone, dass wir nicht viele Chargers-Spiele zeigen und sowas. Und der Typ macht einfach auch Bock zuzugucken. Der ist immer gut für einen Big Play und Micah Parsons, für die jetzt die Cowboys mehr gesehen haben, ist ähnelt, nur dass er ein Linebacker-D-Liner ist. Aber das ist, ich sag's euch, die Offense-Koordinatoren, wenn sie nicht wissen, wo Game-Changer sich platzieren auf dem Feld, das sind Kopfschmerzen.
Ist schwer. Ja. Ist schwer, so. Da zu schemen.
Patrick, Prediction Time.
Bist du bereit?
AFC South, meine alte Division.
Pass auf, deshalb, ich möchte bitte, dass du beginnst, weil ich bin gespannt. Wir müssen dazu sagen, letztes Jahr waren die Tennessee Titans mit 12-5 Top of the Pops. Dahinter die Colts, die am Ende ein bisschen gechoked haben mit Carson Wentz, der ist jetzt weg. Houston Texans hatten eine ganz miese Saison, 4-3. Und Jacksonville hatte eine noch miesere Saison, 3-14. So. Jetzt bin ich gespannt. Du als derjenige, der die AFC South kennt wie seine Westentasche.
Ja, aber es waren andere Zeiten.
Obwohl, gibt's den Ausdruck überhaupt, man kennt was wie seine Westentasche oder ist das auch wieder erfunden von mir?
Ich sag dazu jetzt erstmal nichts.
Kennst du den Spruch nicht, was so gut kennt wie seine Westentasche?
Du weißt doch. Das ist
Mann, du bist mit 15, 16 gegangen, da hat man sowas schon gehört.
Mann, wo ich im Wedding-Reinickendorf unterwegs war, hat keiner deutsche Sprichwörter sozusagen benutzt. Mit 14, 15.
Ich muss doch mal mit deinem Papa sprechen. Ja. Ey Leute, für die Björn Werners Papa noch nie getroffen haben, Original, der Extraklasse.
So.
Mein Vater ist ein Original. Guck mal, da will er. Ja, da will er gleich weitersprechen.
Ja, was los, Alter?
Ey, das ist auch was Positives, ey. Ja, Papa ein Original ist.
Guck mal,
so
was
wie Oma Heidi ein Original ist.
Was Papa und Mama geschafft haben hier, Alter. Was ist los, Alter? Ich sitze gerade hier mal im Podcast, ey. Ist doch geil. Okay, sind wir bereit.
So, wer trägt die rote Laterne? Gibt's das?
Oh Gott, Alter.
Ich muss dich heute triggern.
Wirklich,
wer hat die rote Laterne?
Immer noch in dieser Division, meiner Meinung nach, werden auch dieses Jahr, es tut mir leid, alle Jacksonville Jaguars-Fans, ich denke, es wird knapp unten im unteren Bereich und es werden wieder die Jacksonville Jaguars bei mir. Weil ich denke,
okay. Erzähl mal.
Die Weiterentwicklung in dieser Offseason, da reden wir immer von Signings, neue Coaches, neuen Headcoach haben sie. Ne? Sie haben jetzt Doug Peterson, der ehemalige Eagles-Headcoach ist, hat einen Super Bowl gewonnen. Ey, will ich gar nicht in Frage stellen, was er alles schon geleistet hat. Hatte ein Jahr Pause, ist aber jetzt wieder am Start und übernimmt eigentlich ein sehr, sehr junges Team. Und ich mag das Signing von Brandon Scherf. Jetzt rede ich mal kurz ein paar Leute, die reingekommen sind in der Free Agency. Brandon Scherf, auch Pro-Bowler von den Washington Commanders, hat einen 3-Jahres-Vertrag bekommen für 49,5 Millionen. Der wird aushelfen, weil sie müssen natürlich ihren Superstar-Quarterback, der letztes Jahr, Trevor Lawrence, jetzt nicht die geilste Rookie-Saison hat, aber wir erinnern uns auch, wie viel Distraction der Head Coach. By the way, Patrick, rate mal, Urban Meyer hat wieder einen Job.
Sag nicht im Fernsehen.
Im Fernsehen. College Football.
Bei wem?
Er ist wieder bei College Football, irgendein Sender am
ESPN?
Start. Ich weiß es nicht, ich habe es gesehen. Urban Meyer ist wieder am Start als College Football Experte.
Die das ernst?
Ich sag's dir, was habe ich gesagt? Das ist. Also,
wie kannst du den denn hiren?
Ich verstehe es auch nicht, aber.
Wie kannst du das
egal.
Als Fernsehsender machen?
Ist egal. Pass auf, ist mir gerade nur eingefallen. Sie haben eigentlich so an sich das gleiche Team. Travis Etienne, wir können uns erinnern, war letztes Jahr auch verletzt, der Running Back. Der wird natürlich ein bisschen wieder Juice reinbringen in diese Offense mit Marvin Jones.
Denk mal bitte an den Top Running Back Robinson, ne?
Deswegen meine ich, Robinson.
Der ist verletzt, er hat sich die Achillessehne gerissen.
Ja, und da dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass er unter Urban Meyer einfach gebencht wurde. Kannst du dich daran erinnern? Am Anfang der Saison? Also irgendwie, er hatte eine 1000-Yard-Season in seinem Rookie-Jahr. Urban Meyer kommt rein und irgendwie war er auf der Bank und ist er irgendwann später reingekommen, hat sich verletzt. Deswegen meine ich, es ist irgendwie schwer, das alles einzuschätzen, weil da waren sehr viele Distractions. Aber sie sind immer noch ein junges Team. Marvin Jones sollte eigentlich so der Leader letztes Jahr sein. Dafür haben sie ihn reingeholt. Die haben einen fetten Vertrag Christian Kirk gegeben von den Arizona Cardinals, irgendwie so 84 Millionen. Die hatten natürlich auch sehr viel Geld.
Und der war in Arizona noch nie die Nummer 1.
Nein,
ne?
Er war die Nummer 3. Also ich glaube, er war die Nummer 3. Weil AJ Green war auch eigentlich die 2 und Christian Kirk war die Nummer 3. Aber es ist eine weitere Waffe. Du musst doch immer damit. Es ist genauso wie auch so mit Thunder gewesen. So, ne? Du nimmst einen 3-7-Rekord und musst anfangen zu rekrutieren. Das ist ja nicht attraktiv erstmal. Du musst erstmal zeigen, auch in Jacksonville Jaguars warst du jetzt schon lange wieder nicht erfolgreich. Die hatten ein gutes Jahr, wo sie dann gegen die Patriots im AFC Championship Spiel waren und seitdem ist ja gar keiner mehr da gewesen von den Key-Spielern. Deswegen ist es ein sehr, sehr junges Team. Ich glaube nicht, dass jetzt auf einmal der Riesensprung auf einmal kommt. Ich denke, sie werden vielleicht ein paar Spiele mehr gewinnen. Sie hatten 3 Spiele gewonnen. Und ich denke, das wird eigentlich wieder so, ja, 4 Spiele. Ich gebe dir noch einen weiteren Sieg. Aber ich glaube, das wird nicht jetzt mehr sein als mein nächster, der dann kommt. Deswegen denke ich, ja. Mike Jack haben die verloren. Das war ein sehr, sehr guter Linebacker. Der spielt jetzt bei den Steelers. Carlos Hyde wurde released. Und sie haben gedraftet, ja, Trevon Walker, Nummer 1 Pick, Georgia, Devin Lloyd von Utah. Ich denke aber nicht, dass
ja,
die...
Ja, aber für Mike Jack haben sie ja auch Olokun.
Utah, oder was? Linebacker von Utah. War der erste,
weißt du, Foyesade Olokun, der letztes Jahr doch der Leading Tackler der NFL war.
Nochmal, du warst gerade weg.
Sie haben Foyesade Olokun geholt, haben ihm 3 Jahre 45 Millionen gegeben, der war letztes Jahr der Leading Tackler der NFL.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Zay Jones.
Oh,
ja, was denn? Es ist doch alles ist doch gut, ja?
Glückwunsch. Ich wollte dir nur sagen, weil du gesagt hast, sie haben Mike Jack verloren. Pass auf. Du sagst, sie werden 4.
Mike Jack, ich nehme Mike Jack über den Spieler.
Ja, Frage ist, warum ist Mike Jack überall und nirgends?
Ja, weil Mike Jack keinen Bock mehr auf diese. Ich kenne ja Mike Jack noch aus seinem ersten Jahr bei den Jaguars, wo ich in der Offseason war. Dass der überhaupt so lange da geblieben ist. Leute haben irgendwann keinen Bock mehr, konstant zu verlieren. Und irgendwo fängt das ja dann mal. Ich probiere gerade ein Sprichwort rauszuhauen.
Alter, du bist.
Ich probiere gerade jetzt hier ein Sprichwort hier. Pass auf. Der Fisch stinkt dir immer zuerst am Kopf. Alter, oder? War da gut?
Jetzt holt er sich mein Sprichwort aus Hamburg. Der Fisch stinkt immer vom Kopf.
Ja, siehst du, war doch fast richtig hier. Guck mal.
Aber pass auf, ich glaube, dass dieser Fisch nicht mehr so stinkt. Bei mir werden die nicht Letzter in der Division. Weil ich glaube, guck mal, die haben die...
Die werden nicht Letzter.
Nein.
Ja, dann sag doch, wer die Letzten sind, dann bist du jetzt dran.
Ja, nee, aber ich will noch was zu Jacksonville sagen. Weil, sag mal was. Guck mal, Doug Peterson, sie haben immer noch einen verdammt talentierten jungen Quarterback. Auch wenn er 12 Touchdown-Pässe geworfen hat und 17 Interceptions. Die haben Kirk. Sie haben Zay Jones, sie haben Evan Ingram geholt im Free Agency, richtig guter Pass-Receiving-Titan. Sie haben immer noch Marvin Jones, sie haben immer noch Laviska Shenault so, und Laquan Treadwell. Diese Receiver-Gruppe letztes Jahr war Top of the Pops für gedroppte Pässe. Wundert mich aber gar nicht, weil wenn du so viel Distraction hast, kein Wunder, dann sagst du auch irgendwann, ist mir alles scheiße.
Was? Nein!
Ja, doch. Nein. Doch, kannst du mir sagen, nein, was du willst.
Das ist nicht doch, die Mentalität die von einem Spieler. Das ist mir egal, was...
Nein, das ist nicht die Mentalität, aber du warst ja noch... Guck mal, das ist ein Unterschied, ob du ein Losing-Team bist und du spielst für Dan Campbell. Da lässt du dich nicht hängen.
Okay,
aber du bist ein Losing-Team.
Nee, ich habe gerade gesagt, du sagst gerade, Losing hat sofort...
Nein. Du hast ein Losing-Team und du hast Dan Campbell. Du weißt, Dan Campbell kommt rein... Und gibt alles, guckt Hard Knocks, der Typ ist Weltklasse. Du lässt ihn nicht hängen, weil er dich immer wieder erinnert, weil er selber ein Pro war. Ey, denk dran, du kämpfst auch für deinen eigenen Wert, also lass dich nicht hängen, ich glaube weiter an euch. Dann hast du aber in der Situation einen Typ, der Bump and Grind macht, der kickt seinen Kicker, der fliegt nicht mit dem Team zurück, der macht nur Scheiße von vorne bis hinten und übernimmt keine Verantwortung. Das ist dann der Punkt, auch wo du sagst, so, ey, das gibt einen Effekt mental. Und ich glaube, dass Marvin Jones Jr., Laviska Shenault, das sind zwei gute Receiver, zusammen mit Evan Ingram, Zay Jones und jetzt Kirk, hat der echt ein paar gute Waffen. Und wenn du dir schematisch Doug Peterson anguckst, er ist ja so, er benutzt ja viel Double Tight, zwei Tight Ends. Und ich glaube, dass tatsächlich die Jacksonville Jaguars einen größeren Sprung machen werden als mein Team, was als letztes gerankt ist. Und das sind bei mir die Houston Texans. Weil die Houston Texans sind komplett im Rebuild. So, die waren letztes Jahr überall einfach mal
und nirgendwo.
Schlecht.
Überall und nirgendwo.
Ey, guck mal, die waren gesamt Rank 32. Offense 30, Defense 30, Special Teams 26. Ja, sie haben jetzt einen Berlin Thunder Spieler, einen ehemaligen im IPP-Programm. Adedayo Odeleye ist jetzt da. Heads off. Hast du mal geguckt? Hat der gespielt ein bisschen?
Ja, der hat ein paar Snaps. Hat sogar einen Tackle gemacht.
Oh, okay. So, Deshaun Watson ist weg. Danny Amendola ist retired. So, aber ja, Malik Collins, Brandon Cooks hat einen neuen Vertrag. Eric Murray Vertrag gekriegt. Christian Kirksey, Linebacker. Lovey Smith ist der neue Hauptübungsleiter, der ja eigentlich für die Defense verantwortlich ist, aber die hatten ja auch gar kein Talent. War das eben mein Computer, der so gepiepst hat? Nee, egal. Meine Kamera ist ausgegangen, hat sich wieder überhitzt. Aber sie haben heavy in die Defense und in die Defense investiert. Derek Stingley war der erste Pick. So, dann haben sie noch einen Offensive Lineman. Wie heißt denn der noch, der Große, der Offensive Lineman? Der hat sogar einen Paycut genommen. Wie heißt der denn noch?
Und der große Offensive Lineman? Laramie Tunsil? Nee, wie meinst du?
Laramie Tunsil.
Der große O-Liner. Ah, der.
Guck mal, der hat, die haben sein Contract restructured. So, insofern, ich glaube schon, dass sie auf den richtigen Weg sind, aber da ist noch so viel, die haben keinen Franchise-Quarterback. Weil der Mann mit dem langen Nacken, Davis Mills, ja, der hat gut gespielt, aber ist er die Antwort? Dann haben sie ja John Metchie gedraftet. Weißt du, den Receiver von Alabama, der sein ACL gerissen hat. So, bei dem kam jetzt aber raus, dass er ja auch eine Form von Leukämie hat. Das heißt, der ist das Jahr raus. Das heißt, der potenzielle Star-Receiver, den werden sie dieses Jahr auch nicht haben. So, ich sehe einfach nicht, und auch in der Defense, die zweitschlechteste gegen den Lauf war, dass da irgendwas passiert, wo ich denke, die werden jetzt den Sprung machen. Ich glaube einfach, dass der Sprung bei Jacksonville größer wird mit Doug Peterson und sie haben potenziell einen Franchise-Quarterback schon mal gedraftet, als bei den Houston Texans. Die kommen für mich als Letzter rein, haben Justin Reed verloren. Holy Macaroni. Die haben einfach noch zu viele Baustellen.
Die Houston Texans sind bei mir in der dritten Stelle und ich denke, dass die einfach so wie letztes Jahr einen Sieg mehr haben werden als Jacksonville Jaguars. Da werden sie sich durchsetzen, weil du in der Division bist, wirst du sich ja gegenseitig zweimal sehen und deswegen sind diese paar Siege dann auch sehr entscheidend. Wer gewinnt denn dieses direkte Duell? Und da sehe ich einfach die Houston Texans vorne, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil du hast,
ja, aber warum?
Da kommt ein bisschen frischer Wind rein in dieser Defense. Sie haben einen alten Veteran, Jerry Hughes, aus Buffalo reingebracht, der ein sehr, sehr guter Pass-Rusher ist. Ich glaube, der bringt da nochmal ein bisschen was rein im Pass-Rush. Und sie haben Derek Stingley, der echt gut aussieht im Camp. Da sind ein paar Clips hochgegangen. Es geht gar nicht um den Clip, dass er jetzt der absolute Baller ist, basierend auf einem Clip. Aber ich gucke dann immer an, wie bewegt er sich, die Instinkte. Du siehst dann einfach schon, holy shit, ey. Das wird mal ein Baller. Das sieht man automatisch sofort, ja, wenn du einen Athleten siehst, der diese Position spielt. Und ich denke, da hast du ein bisschen Juice reingebracht. Und ich finde, Davis Mills hat sich echt gut geschlagen letztes Jahr. Und der wird auch diesen nächsten Schritt machen. Sie haben Marlon Mack geholt.
Der kann auf jeden Fall über die Offensive Line rüber gucken, wenn er seinen Hals ausfährt.
Ich denke, wird es jetzt, machen sie einen Riesensprung? Nein, ich glaube, das wird genauso enden. Aber ich sehe sie über die Jacksonville Jaguars, weil da für mich, dass die Jacksonville Jaguars den nächsten Sprung machen, müssten es 5-6 Siege sein. Und das sehe ich nicht bei den Jacksonville Jaguars. Und ich sehe auch nicht 6 Siege bei den Houston Texans. Deswegen denke ich, beide Teams werden unter 5 Siege bleiben und sich dann wieder ausbetteln, wer den letzten Platz platziert. Und ich denke aber, das werden die Jacksonville Jaguars. Wer ist denn bei dir an der zweiten Stelle? Da bin ich jetzt gespannt.
An der zweiten Stelle sind bei mir, und du wirst dich jetzt wundern, und viele werden sich wundern, wahrscheinlich sagen, Coach, du hast einen an der Pfanne, aber die Nummer 2 sind bei mir die Tennessee Titans.
Sind die an der Waffel?
An der Waffel, habe ich doch gesagt.
Nee, du hast an der Pfanne, was hast du gesagt.
Einen an der Pfanne oder einen an der Waffel? Du kannst in Hamburg, sagst du auch, hast einen an der Pfanne.
Achso, sorry.
Hi. So, ich sag, die Tennessee Titans kommen als Zweiter rein. Sie waren letztes Jahr natürlich 12-5, aber erinnerst du dich, wie die Saison zu Ende gegangen ist und wie gerade unser Freund, und ich suche gerade nochmal seine Statistiken, zum Ende der Saison gespielt hat. Das macht mir eigentlich Ryan die Tannehill, größte Sorge. Ja. So, das macht mir die größte Sorge, weil du weißt, wie es ist. Es steht und fällt immer mit Quarterback-Play. So, und ich bin hier gerade in seinen Stats. So. Warum ist denn das hier nicht? Ich hatte das auch eben offen. Entschuldigt bitte. Ich habe mir das extra hingelegt und jetzt habe ich es aber verdorben. Oh. Im Ernst jetzt?
Oh.
Ah, scheiße. Man könnte sagen, ich hätte besser vorbereitet sollen. Unabhängig davon, Ryan Tannehill hat letztes Jahr, glaube ich, gezeigt, dass er seine Limitations hat er letztes Jahr gezeigt. So, und das ist so ein bisschen im Vergleich, wer macht es in der Division? Ryan Tannehill oder Matty Ice mit dieser Defense und mit dem, was er am Start hat, muss ich einfach sagen, ich glaube tatsächlich, dass die Tennessee Titans dieses Jahr nicht wieder 12-5 gehen, sondern einen Dip machen. Guck mal, sie haben AJ Brown verloren. Ja, sie haben Treylon Burks sich geholt, First-Round-Pick. Alles gut. Julio Jones ist weg. Der war auch nur noch ein Schatten seiner selbst. Alles klar. Nichtsdestotrotz, 2 Offensive Linemen sozusagen released. Aber 2 Receiver verloren, kannst natürlich sagen, okay, sie haben Treylon Burks und sie haben Robert Woods geholt. Aber AJ Brown war schon Difference Maker in dieser Offense. Und ich weiß nicht, ob Robert Woods 1-1 das ersetzen kann. Und ich weiß auch nicht, oder ob das Treylon Burks machen kann. So, nichtsdestotrotz bin ich gespannt, wie diese ganze Saison wird, weil ich glaube, es wird in der Mitte der Saison vielleicht sogar noch mal eine Quarterback-Controversy geben. Mit Malik Willis, der ja in der Preseason, hast du gesehen, Woche 1.
Das sieht schon...
Das sieht aus wie Michael Vick.
Es ist Preseason und ich bin der Erste, der sagt, Preseason ist so overrated. Aber wieder, wenn man das Geschmeidige... diese Athletik und wie er den Ball wirft und so, da sagst du, holy shit, ey, da hat schon was so. Und der sieht knusprig aus bei den paar Snaps, die man denn so sieht. Ne? Und ich bin, würde ich mal kurz jetzt hinzufügen, ich habe auch die Tennessee Titans an der zweiten Stelle. Weil ich bin genau bei dir, ich werde es nicht alles wiederholen, genau was du sagst, ich denke, diese Distraction wird Ryan Tannehills Performance nochmal extrem einschränken und wir werden eine Quarterback-Controversy so in der Mitte der Saison sehen und die Fans werden dann für Malik Willis sozusagen den Aufruf starten und ich glaube, das wird sozusagen ein bisschen das Ende von Ryan Tannehill in Tennessee. Außer, er liefert komplett ab, ihr kennt das, dann ist die Story sofort wieder rausgeworfen. Ich denke aber, Derrick Henry wird Derrick Henry sein, aber sie verlieren, alles was du gesagt hast, Robert Woods kommt auch von einer Verletzung noch zurück, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. Er war doch raus letztes Jahr, hat sich doch verletzt. Ja. Ich weiß nicht mehr, was genau er sich verletzt hatte. Aber ja,
ich meine, Derrick, weißt du, was ich faszinierend fand?
Er hat sich das Kreuzband gerissen. Ja, er kommt vom Kreuzbandriss zurück.
Weißt du, was ich faszinierend fand? Dass Derrick Henry war ja, hat sich ja den Fuß gebrochen, weißt du noch? Und dann kam er ja zurück in Woche 8 mit in Woche 8 hat er sich verletzt und dann kam er zurück mit dieser komischen Carbon-Sohle. Aber nichtsdestotrotz, die Titans haben ja auch ohne ihn gar nicht so schlecht gespielt. Muss man ja wirklich sagen. Aber ich weiß nicht, ob Ryan Tannehill wirklich ein Super Bowl-Caliber Quarterback ist. So, und Malik Willis, da werden einige, das Geschrei wird kommen, wenn es ein bisschen ruckelt. Und ich befürchte, es wird ruckeln bei denen.
Ich predige trotzdem, dass sie so ihre 10 Siege knacken werden, was immer sehr gut ist. Aber ich sehe nicht diesen nächsten Schritt, tief in die Playoffs zu kommen, weil sie haben sich nicht verbessert, würde ich erstmal sagen. Aber wenn du einen gesunden Derrick Henry hast, wäre es vielleicht letztes Jahr auch ganz anders ausgegangen. Aber Nummer eins haben wir beide dann, die Indianapolis Colts. Und da bin ich sehr, sehr excited, aufgeregt zu sehen, wie sich Matt Ryan bei den Indianapolis Colts macht, weil ich denke, Matty Ice wird da nochmal richtig abliefern. Das System passt sehr gut zu ihm. Du hast Jonathan Taylor, der letztes Jahr der Leading
also,
Rusher
also
war.
Nur mal so, gehst du, sind bei dir die Titans auch Nummer zwei?
Ja, genau, ich habe gerade gesagt, ja.
Oh.
Du hast,
also packst du dein altes Team on the top?
Ja, was ich die letzten zwei Jahre nicht gemacht habe. Da hatte ich immer die Tennessee Titans. Hoffentlich haben die Indianapolis Colts nicht ihr Verletzungsproblem wieder in der Offensive Line. Da war es ein bisschen letztes Jahr, weil wenn die alle gesund sind, ist das die Offensive Line für Jonathan Taylor und Matt Ryan, weil der nicht mobil ist. Und ich denke, das kann eine richtig knusprige Offense werden. Du hast Michael Pittman Jr., der letztes Jahr so ein bisschen jetzt in seine Rolle gegangen ist als Nummer 1 Receiver. Du hast Paris Campbell, der ein richtig geiler Receiver ist. Und ich glaube, Matty Ice wird abliefern. Dann kombiniert mit einer Defense, die immer noch jung und hungrig ist. Die haben Yannick Ngakoue geholt. Der kennt die Division sehr, sehr gut. Der Forrest Buckner sowieso ein Monster. Und dann haben sie noch Quiddy Pay von Michigan aus dem letzten Jahr, der jetzt nicht so produktiv war, aber ich denke, er wird auch den nächsten Sprung machen in sein zweites Jahr rein und produktiver sein. Und dann hast du hier den besten Linebacker der NFL mit Darius Leonard, der ein Rückenproblem noch hat. Der hat dann irgendwie eine Rücken-OP, soll aber Week 1 ready sein. Und ich gehe jetzt davon aus, dass alle gesund sind. Und Stephon Gilmore sah auch nicht schlecht aus. Ich habe so Snaps aus so einem Combined Practice gesehen. Und wir wissen alle, wir kennen Stephon Gilmore, war Defensive Player of the Year. Und war letztes Jahr so ein kleiner Journeyman. Aber ich glaube, da hat er jetzt sein Team gefunden. Und noch Kenny Moore, der wieso auch ganz. Ich glaube, ey! Ich hab die in der Nachbarschaft.
Guck mal, Frank Reich war der Offense-Koordinator von Big Dick Nick, als sie den Super Bowl gewonnen haben. Denk mal dran, die haben ja auch Nick Foles geholt, falls irgendwas mit Matty Ice ist. Ich glaube, dass die da in Indianapolis eine geile Comfort-Zone gefunden haben aus erfahrenen Quarterbacks, GM und Hauptübungsleiter. Und mit Matt Ryan hätten sie nicht gegen die Jaguars letztes Jahr verloren. Kannst du dich an das Ding noch erinnern, wo du sagst,
es ging um die Playoffs. Es ging um die Playoffs.
Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Und ich glaube, mit Matt Ryan wird sowas nicht passieren. Sie haben immer noch DeForest Buckner, einer der besten Three Techniques in der Liga. So, und da jetzt noch Stephon Gilmore am Start. Der war NFL Defensive Player of the Year vor ein paar Jahren. Vor zwei Jahren. Der ist 31, der hat auch noch was im Tank. Also ich würde sagen, dass sie auf jeden Fall als Erster reincruisen werden. Wären es 10 oder 11 Siege, weiß ich nicht, vielleicht sogar 12. Ich glaube eher so in der 10-11 Region. Und die Tennessee Titans werden glaube ich, einen Schritt zurück machen und rebooten müssen mit Malik Willis. Das ist jetzt mal meine bold Prediction, dass Ryan Tannehill gechallenged wird dieses Jahr. Und dann bin ich mal gespannt. Aber, hey, don't underestimate Tennessee. Ich glaube, es wird eng zwischen den beiden, aber ich gehe auch mit den Colts ganz, ganz vorne.
Kommen wir zur letzten Division, die wir heute noch haben. Und da bin ich mal gespannt. Ich bin eigentlich gespannt bei jeder Division. Also wir müssen nochmal zusammenfassen, ganz kurz. Ja, wir haben, du hast die Houston Texans an der letzten Stelle, ich habe die Jacksonville Jaguars an der letzten Stelle. Jetzt kommen wir zur NFC South. Letztes Jahr die Tampa Bay Buccaneers, 13-4, hatten natürlich den ersten Platz. Die New Orleans Saints, 9-8. Atlanta Falcons, 7-10. Carolina Panthers, 5-12. Wen siehst du unten in dieser Division?
Carolina Panthers, 5-12. Sie werden da unten bleiben.
Und warum?
Ich sag dir warum. Die Carolina Panthers waren offensiv das schlechteste Team in der NFL.
Da hast du recht.
Christian McCaffrey hat 2020 drei Spiele gespielt, 21 sieben Spiele gespielt. Immer wieder Knöchel, immer wieder Aua. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass sein Gesundheitszustand.
Und warum? Weil er gefühlt seit zwei Jahren die ganze Offensive
ist. Ey. Die haben den gefeatured, die haben den nicht gefeatured, die haben den fast im Boden geritten.
Das war schon so, fast genau. Wildcat, du brauchst keinen Quarterback, ich rede jedes Mal den Ball.
So, den brauchen sie at full strength, aber der hatte jetzt beide Mal Knöchelverletzung und wie gesagt, 10 Spiele in 2 Jahren ist nicht wirklich viel. So, sie haben natürlich gut gedraftet, J.C. Horn. Nee, war das J.C. Horn? Ja, J.C. Horn haben sie gedraftet. Aber guck mal, Quarterback-Position, wenn du ein Battle auf Quarterback hast, ne, ins Training Camp gehen, wie heißt es schön in der NFL? Wenn du 2 Quarterback hast, bedeutet das, dass du nicht den einen hast. So, Baker Mayfield kam von den Browns für einen 5-Runden- beziehungsweise 4-Runden-Pick. Das haben wir auch immer gewusst, dass das kommt. Ist Baker Mayfield ein Upgrade zu Sam Darnold? Ja, ist er. Ist okay. Aber ich glaube tatsächlich immer noch nicht, dass es reicht, um hier den Sprung nach vorne zu machen. Sie haben einen der Top-Tackles im Draft genommen, vielleicht noch sogar den besten Tackle im Draft. Das ist natürlich wirklich, wirklich wichtig. Aber
Icky.
Nichtsdestotrotz ist so ein bisschen. Ich glaube, dass sie 5 Siege haben.
Bei mir sind nicht die Carolina Panthers an der letzten Stelle, sondern die Atlanta Falcons. Weil ich traue das ganze Kyle Pitts ist ein Monster. Aber mit meinem Mann, Alter, wo sind denn? Warte. Ich hab die übersprungen. Wir haben ja unsere ganzen. So. Letztes Jahr hatten die 7 Siege, aber sie hatten noch Matty Ice, den nicht mehr da ist.
Jetzt haben sie Marcus Mariota und Desmond Ridder.
Genau. Und das ist halt, was ich jetzt nicht so wirklich vertraue, dass sie sich weiterentwickeln oder mehr Siege raufpacken, sondern eher weniger Siege. Und ich kann es einfach, das ist für mich ein kompletter Rebuild, weil die haben auch jetzt Drake London haben sie gesigned, der ist verletzt gerade. Keine Ahnung, wie lange. Desmond Ridder haben sie in der 3. Runde gepickt. Kann ich auch sehen, dass der dieses Jahr schon aufs Feld kommt, weil ich kann nicht sehen, dass Marcus Mariota der Quarterback
ist. Drake London ist den haben sie in der 1. Runde gedraftet. Genau,
8. Pick, das war der erste Receiver. Großer Keyplayer, mega cool, guter Spieler. Hat sich aber in der Preseason jetzt schon wieder verletzt. Ich weiß jetzt nicht, wie seriös das ist. Und wie seriös. Ich hab's gerade selber gecatcht. Serious.
Wie ernst.
Wie serious ist das? Direkt übersetzt hier. Aber Marcus Mariota, ey, ich würde es mir wünschen. Er war jetzt natürlich die letzten 2 Jahre ein Journeyman. Er ist ein athletischer Quarterback. Er hat Kyle Pitts, wer war denn der Defense-Coordinator gerade im... irgendein Defense-Coordinator oder Head-Coach hat auch gerade gesagt, wo sie gegeneinander gespielt haben. Oder er sagt, ey, was Kyle Pitts einfach hat, das haben viele Titans nicht. Das ist einfach, er hat die Size, er hat die Athletik, er hat die Hände. Und es ist ein echt unfaires Matchup. Und da werden sie wieder... ich glaube, er wird wieder sehr, sehr produktiv sein und dann noch einen aufsetzen. Aber Drake London, Verletzung im Preseason-Spiel, Knie. So, keine Ahnung, wie lange. Kevin Ridley ist ja wegen seiner Sperre, wegen Gambling raus, war aber letztes Jahr ja auch nicht da, weil er hatte ja mentale Probleme, er hat ja eine mentale Pause gemacht. Matt Ryan weg, ich weiß nicht, ich kann es nicht sehen. Ja, Grady Jarrett haben sie einen Vertrag gegeben, es bleibt weiterhin da, aber... Cordell Patterson. Kannst du dich noch erinnern? Cordell Patterson war der Running Back, der gefühlt alles gemacht hat bei denen.
Ja, ey, der hatte mit seinem neuen Hauptübungsleiter hat der Breakout Year. Was ist los?
Aber es ist halt, Jetzt ist er der Starting Running Back, ja, aber ich glaube, das war auch wieder so ein bisschen dieser Überraschungseffekt auch. Ich weiß nicht, ob er wieder so produktiv sein will, wenn man sich auf ihn einstellt. Das ganze System ändert sich von Marcus Mariota, von einem alten Matty Ice, der ein Pocket Quarterback ist, zu einem Marcus Mariota, der rumrennt, scrambled und nicht so ein guter Passer ist wie Matty Ice. Bin ich mal gespannt. Ich traue dem Ganzen nicht, als Atlanta
Falcons. Ich habe mir Defense Sorge gemacht, dass sie Olokun verloren haben.
Wen haben sie verloren?
Tackler, was gerade?
Ich verstehe es manchmal
nicht. Foyesade Olokun, der Linebacker. Ja. Bester Tackler im Football, so, der ist weg. Leading Tackler, so, das ist natürlich, das tut weh. Also, sie haben ja Rashawn Evans. So, ehemaliger
First Round Pick. Dion Jones ist noch auf der PUP-Liste mit seiner Schulter. Dante Fowler Jr. ist weg, war jetzt aber auch jetzt nicht, bei den Rams war ja produktiver als jetzt bei den Falcons. Aber du, ich sehe es nicht, weil ich sehe es, warte, weil jetzt switche ich es rüber zu den Panthers. Ich sehe, dass die Panthers, ich sehe Baker Mayfield als Starting Quarterback. Ich glaube, er bringt diesen Swag mit, was jetzt irgendwie bei den Browns irgendwie gefühlt immer als negativ aufgenommen wurde bei den Fans oder bei den Baker Mayfield-Hassern. Aber ich glaube, das ist was die brauchen. Die Panthers brauchen jetzt ein bisschen den Juice da in der Offense. Und Christian McCaffrey wird anders, ich glaube, Christian McCaffrey wird nicht 50 Mal gefühlt pro Spiel den Ball zu bekommen und dann ist er halt auch produktiver, weil er einfach verfügbar ist. Und ich denke, sie werden es schaffen, über den Atlanta Falcons zu stehen an der dritten Stelle. Und da einfach, ja, wenn du keinen Christian McCaffrey hast in dieser Offense und dann mit Sam Darnold, hast du halt ein Problem. Aber die Defense, nochmal ganz kurz, die junge Defense von den Panthers, finde ich geil. Ich glaube, diese Kombination, was sie jetzt schon gerade haben, werden sie rüberkommen. Ich glaube, die Falcons werden so 5 Siege haben und die Panthers werden diesmal 7 Siege haben. Ich glaube, genau, die werden es austauschen, diesen Status.
Auf jeden Fall wird es eng zwischen den beiden, wie gesagt. Denk ich glaube, dass die Falcons, wenn sie ein paar Verletzte, wenn sie Deion Jones, Drake London zurückkommen, glaube ich, dass Marcus Mariota ein paar Leute überraschen wird und das Ganze besser aussehen wird. Nicht so wie mit Matt Ryan, aber das besser aussehen wird, als viele denken. Deshalb, ich glaube, dass sie vielleicht 7 Siege haben, so wie letztes Jahr, die Panthers noch mit 6 Siegen da unter einrollen. Wer ist denn deine Nummer 2, Herr Werner?
Meine Nummer 2 sind die New Orleans Saints.
Was eigentlich auch sehr einfach ist. Ne?
Ja, also ich glaube, jeder hat Tampa an der ersten Stelle. Ja, sie haben, ich glaube, die werden es denen nicht einfach machen. Ich glaube, die Buccaneers strugglen gefühlt immer in der Regular Season schon ein bisschen gegen die Saints, auch mit Tom Brady.
Ich glaube, 5 Spiele in Folge haben sie jetzt verloren.
Ja, deswegen. Aber wir reden ja über den Gesamtrekord und da denke ich einfach, dass sie den zweiten Platz einnehmen werden und Jameis Winston, kein schlechter Quarterback, aber für mich auch kein Top-Quarterback, aber er wird genug machen, wenn er Michael Thomas zurück hat. Michael Thomas ist im Training, aber hat wieder jetzt einen Hamstring. Frage ist, kann Michael Thomas gesund bleiben? Ich liebe aber das Signing von Jarvis Landry. Ich bin ein richtiger Fan von Jarvis Landry und seiner Story. Schlechte 40 gelaufen, hat allen einfach gezeigt, dass diese Combine-Zahlen eigentlich irrelevant sind. Hat unglaublich performt, Possession Receiver, kann seine ganze Route-Tree rennen und ist ein richtig geiler Leader. Und dann hast du noch Chris Olave geholt, ein Speedster aus Ohio State in der ersten Runde. Also die haben da schon deren Waffen so. Und es wird auch, ich glaube, die werden auch diese 10 Siege knacken, wenn Jameis Winston gesund bleibt. Und in der Defense, ey, ich habe letztes Mal realisiert, Cameron John, den folge ich ja, ist ja der Schwager von Kasim in der Bali und ich mag auch einfach, wie er drauf ist. Und der hat irgendwas getweetet, weil der ist sehr aktiv auf Twitter mit so auch Fans und sowas. Und der hat gesagt, er hat nur 2 Spiele in seiner Karriere in College und NFL nicht gestartet. Ich so, was?
Das ist krass.
Der Typ ist unbreakable und das ist natürlich auch, wenn du das weißt, dass du einen Spieler hast, der so produktiv ist und einfach gefühlt sich nie verletzt, ist schon krass. Marcus Davenport auf der anderen Seite, nice. Mein Bruder Pete Warner, Weak Side Linebacker, ist nice.
Ich wünsche, dass das sein Bruder wäre.
Und was wieder für mich immer die geilsten Indikatoren sind, das sind nicht Journalisten, die oder keine Ahnung, Coaches schon eher, aber wenn Spieler über andere Spieler reden, da habe ich am meisten Respekt vor und weiß das so. Ey, das ist wirklich so. Und was über Demaryius Davis, der Linebacker, als Lieder gesprochen wird, was die gesagt haben, ey, einer der wahrscheinlich besten Lieder, mit denen ich jemals zu tun hatte, da hast du jetzt so einen Typ in der Offense, in Jarvis Landry, muss ich ganz ehrlich sagen, und in der Defense hast du so oder so Demaryius Davis und das ist ein knuspriges Team.
Und er hat jetzt auch noch den Honey Badger am Start.
Verdammt, den habe ich ganz vergessen, der hat sich auch drauf. In der Defense haben die jetzt noch, ey, die haben noch Tyrann Mathieu. Also sagen wir so, deswegen habe ich gesagt, die werden es den Buccaneers, die Buccaneers werden es nicht einfach haben, aber ich denke, sie werden den zweiten Platz einnehmen und sie werden ein Playoff-Team sein.
Du hast, weißt du, was du vergessen hast? Dass Alvin Kamara, der ist ja auch noch im Limbo nach seinem Offseason.
Als ja, warte. Da habe ich auch gar nichts mehr gehört.
Ja, aber der könnte noch immer auf jeden Fall noch League Discipline sozusagen bekommen. Ja,
könnte immer noch
bekommen.
Gesperrt werden. Aber was ist denn da los? Also man hört da gar nichts mehr.
Der sagt, du es mir, du bist der Insider.
Ja, ich bin kein Insider. Ich meine, sag einfach nur, der könnte rein theoretisch auch noch gesperrt werden. Also das ist noch nicht vorbei, was seine Probleme, die er da hatte. Das war ja beim Pro Bowl letztes Jahr in Las Vegas, kam es ja irgendwie zu einer Schlägerei. Ich glaube, das war die Story. Und da ist immer noch nicht anscheinend alle Fakten draußen oder es ist noch ongoing, dass da eine Entscheidung gemacht wird von der NFL.
Ja, hier, also bei CBS stand bis vor 2 Tagen noch unlikely to play. So, das ist,
aber
das ist
Mark
der
Ingram.
Letzte Update.
Wenigstens haben sie Mark Ingram noch, der noch die kleine Bowlingkugel ist.
Und vor 7 Tagen hieß es noch, may not suspended this season. Also, bin mal gespannt. Hat ja irgendeinem, auf der Kamera hast du das Video gesehen, wo du siehst, dass er angeblich eher jemanden puncht. Und,
aber angeblich war es seine Crew. Und das war ja die Story. Angeblich war es ja nicht er, sondern es war seine Crew, korrekt? Also seine Entourage.
Ja, aber das Video
zeigt, dass es er ist.
Ja. Okay. So wird zumindest hier und ich gesagt, allegedly, that's what CBS.
Und ich glaube, ja. Ich kann mich jetzt gleich noch daran erinnern, da ist aber noch die Story gewesen, wer hat es angefangen? Das, ich glaube, das war noch das Problem, weil das angeblich da irgendwie, das wird noch, glaube ich, gerade investigated. Wer hat denn diesen Streit angefangen? Weil, was willst du machen? Jetzt mal ganz im Ernst, also ich weiß jetzt nicht, was da passiert ist, aber nur weil ein NFL-Spieler ist und jemand kommt auf ihn zu und wirft einen ersten Punch, muss sich ja trotzdem verteidigen. Wenn das aber wieder nur auf Kamera, also das ist glaube ich, auch manchmal in so einer Situation, wie oft wird man konfrontiert sozusagen? Das habt ihr erst letztens schon wieder gehört von einem auch Spieler hier in Berlin. Einfach so in der U-Bahn wirst du angemacht. Ey, ich stech dich ab und so. Manchmal ist es so random Sachen, wo du gar nicht probierst irgendwas. Lass mich doch in Ruhe. Und dann wirst du provoziert und dann musst du dich echt schon, bist du schon in diesem Modus, jeder kennt es. Okay, ich glaube, ich muss mich jetzt gleich verteidigen. Oder nicht? Kennt gefühlt jeder.
Jeder kennt das?
Nee, kennt man das nicht?
Du wohnst doch da im Chalet, da hast du doch keine Konfrontation.
Ich bin nicht in Brandenburg aufgewachsen.
Das heißt, du hast Street Credibility.
Das habe ich auch nicht. Aber ich glaube, jeder ist da durchgegangen. Vor allem, wenn man immer in der Stadt aufwächst. Also es muss auch auf dem Dorf. Auf dem Dorf hast du doch auch Leute, die dann sich gegen dich anmachen. Erzähl doch mal jetzt weiter. Was laber da jetzt nicht hier? Komm. Wo sind wir stehen geblieben? Wen hast du denn auf der 2?
Ich habe natürlich auch die Saints auf der 2, weil ich halt ich bin auch gespannt auf Jameis Winston. Wie gut kommt er zurück? So, als Backup haben sie Andy Dalton, als Sicherheitsnetz sozusagen. Das wird interessant sein. Sie haben mit ihm extrem konservativ gespielt. Ne? Denk mal dran, was hatte er irgendwie, wie 25 Passversuche im Durchschnitt in seinen 6 vollen Spielen, die er gestartet hat. Und er hatte ja auch immer nur hat er immer wenig Passing Yards, weil es war extrem konservativ, aber die Defense hat halt richtig, richtig gerockt. Aber ich glaube, wenn sie jetzt ein Playoff-Team werden wollen, müssen sie das Spiel auch mal weiter öffnen. Guck mal, die Offensive Line, die hat das Potenzial, eigentlich ganz gut zu werden. Guck mal, sie haben Trevor Penning, den Rookie Tackle, Andrew Speed, dann haben sie Cesar Ruiz letztes Jahr gedraftet. Also,
können wir einmal über Travis Penning sprechen? Noch? Haben wir da noch eine Sekunde?
Ja.
Natürlich. Sind hier. Weil ich weiß, ich glaube, ein paar haben es auch mitbekommen, dass er ja aus, vor einer Woche oder vor zwei Wochen, in der ersten Trainingswoche aus dem Training geworfen wurde. Du hast es mitbekommen. Du hast die Clips gesehen, oder? Kannst du dich erinnern? Wenn nicht, muss ich dir kurz erklären.
Ja, da gab es ein Beef.
Genau, es war ein Beef und auch wieder so ein Ding. War dann ein riesen Headline, weil er wurde aus dem Training sozusagen genommen, bla bla bla. Weil er hatte irgendwie zwei Trainings oder drei Trainings, er hat irgendwie drei Fights mit Defense-Spieler. Und da hat man Clips gesehen, die angeblich die Ursache dafür waren. Und ich bin im Pass-Rusher oder Defense-Event gewesen und ich muss sagen, das ist einfach einer von diesen O-Linern, der scrappy ist. Man sagt es so bei den O-Linern, die nicht nur dich blocken, sondern die wollen dich jedes Play finishen.
Finishen.
Alter. Und glaubst du mir, pass auf, du musst diese O-Liner haben, die bringen eine andere Intensität ins Training rein und du musst wissen, ey, wenn ich trainiere im Trainingscamp, jeder ist genervt, jeder hat eine kurze Lunte sozusagen, ne? Und es kann jeden Snap zum Fight kommen. Und dann hast du einen O-Liner, einen First-Round-Pick, linker Tackle, der sich beweisen möchte, weil der kommt ja von der kleinen Schule North Dakota, ne? War das nicht North Dakota State? Glaube ich schon. Er kommt von einer FCS, ich glaube, es war North Dakota State, oder? Ah, Northern Iowa, eins von beiden. Und der hat die da genommen und hat dann so ein DB, wie so bei der Blindside, 15 Yards, Alter, geblockt. Und dann noch, wenn dann die Whistle kommt, also so die Tröte, Snap zu Ende, gibt er noch diesen kleinen Wegwurf-Ding. Weißt du, wenn die den noch so wegwerfen?
Yep.
Und die Defense-Spieler, und ich habe diese drei Snaps, die Ursache waren jedes Mal, dass, wenn du Football gespielt hast, war nicht er. Er hat einfach nur 100% gegeben bis zum Ende und du hast den Arsch versucht bekommen als Defense-Spieler und dann wirft der Defense-Spieler sozusagen zuerst den Punch und dann ist er aber der nicht der Rookie, der dann sagt, ey, was ist denn hier los, sondern geht auch gleich rein. Also so ein O-Liner willst du eigentlich haben, bin ich ganz ehrlich.
Also lange Rede, gar keinen Sinn, du magst ihn, bist gut drauf.
Ja, aber das muss man mal erklären, das kommt vom, ich mag das nicht, wenn ich müde bin und ich bin im Trainingscamp und der kommt mir jeden Snap mit so einer Scheiße, das mag ich dann nicht. Aber wenn du overall dieses Team dir anschaust, du brauchst O-Liner, die so sind im Team. Weil sonst, wenn die alle soft sind und die blocken nur und das die für die Moral, da fängt es an, du gewinnst Spiele an der Line of Scrimmage.
Mm.
So, die Tampa Bay Buccaneers sind bei uns beiden an der ersten Stelle. Ich glaube, Tom Brady ist wieder da, wird sein Ding machen, wird wieder gefühlt wie ein MVP spielen. Haben nichts verloren. Also hast du irgendwas, wo du sagst, sind sie schlechter geworden in der Offseason? Nein. Nein.
Ja, war defensiv, ich bin gespannt. JPP war jetzt schon wirklich nicht so schlecht. Was mir ein bisschen Sorgen macht, sie haben irgendwie Verletzte im Training Camp, Offensive Linemen haben sich verletzt. Shaq Mason und Ali Marpet sind nicht mehr dabei. So, aber Ryan Jensen, Season-Ending Knee-Injury, ouch, das tut weh. Ich glaube, sein Backup hat sich dann auch verletzt,
ja.
Ne?
Ja.
So, und das sind so Sachen. Tristan Wirfs trainiert im Moment auch nicht. Oblique Injury, was übersetzt das mal für uns Normalsterblichen?
Das ist Bauchseitenbereich. Ich weiß jetzt nicht so, wie nennt man das denn?
Oblique?
Nennt man doch nicht so in Deutsch.
Doch.
Man nennt es Oblique?
Ich glaube, das ist ein internationaler medizinischer Terminus.
Ach so, genau. Den benutzen wahrscheinlich auch alle auf der Straße, also im normalen Sprachgebrauch. Okay.
Auch wenn du durch.
Also Latein ist generell. Ja, ist natürlich, dass alle.
Warum stichst du mich in meine Oblique?
Ja, ist klar. Wir sagen immer in die Seite. Das sagt jeder. Bei mir sind es Cookie-Hüften, bei anderen Leuten ist es die Seite.
Hat dich einer in die Cookie-Hüften gekniept?
Alter.
Nee, aber das macht mir ein bisschen Sorge. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie immer noch das kompletteste Team sind. Tatsächlich, ich bin gespannt. Ich glaube, Todd Bowles wird einen guten Job machen als Hauptübungsleiter. Das glaube ich schon. Ist interessant zu sehen, Julio Jones tatsächlich da, der ja jetzt nicht unbedingt Must-Splash-Performer sein muss, weil du hast immer noch Chris Godwin und du hast Mike Evans, sondern hast du Julio Jones als 3 oder 4. Wie geil ist das denn? So, das ist schon ganz geil. Ich sehe jetzt gerade, dass irgendwie kam eine News rein mit der Foot Injury von Jameis Winston. Hast du gesehen?
Nein. Was sagt die News?
Oh, warte mal, war das von Adam Schefter? Jetzt sind wir aber hochaktuell. Warte mal. Kann ich dir gleich sagen. After injuring his foot early in camp, Saints quarterback Jameis Winston has returned to 7-on-7 drills at practice. Guck mal, das ist schon mal gut. Das ist positiv. Wird ihn aber, glaube ich, nicht helfen, weil, wie gesagt, Tom Brady ist immer noch am Start. Die Defense wird immer noch knusprig sein.
Und pass auf.
Sie haben ja auch gut gedraftet. Guck mal, Ndamukong Suh ist nicht mehr da. Und JPP ist nicht mehr da. Dafür haben sie Akeem Hicks. Und dann haben sie ja noch in der zweiten Runde Logan Hall von Houston, diesen Defensive Tackle, gedraftet. Ein Tackle aus Central Michigan in der zweiten Runde. Also,
und
die müssen spielen.
Und ich sag's jetzt schon wieder, das haben wir aber auch letztes Jahr bei den Tennessee Titans gesprochen, Julio Jones ist ja auch dort. Und ich denke,
Ich habe doch gerade gesagt, der muss nur als 3 oder 4 spielen. So. Wie geil ist das denn?
Achso, deswegen war es bei mir so. Deswegen war es bei mir so im Unterbewusstsein, weil ich hätte genau das Gleiche gesagt.
Du bist auch ein Alter.
Oh, Mann.
Warum sehe ich den nicht mehr?
Wir machen über 1,5 Stunden hier schon, deswegen, der Fokus.
Ich sehe dich nicht.
Ich weiß nicht, du hast mich auf Pause gepackt.
Hä?
Alright, dann ist es doch, okay, warte mal, du hast nur die Pad, wir haben die beiden unteren Teams sozusagen getauscht bei diesen Divisionen, aber ist
richtig.
Doch gut.
Richtig. Die Frage ist, kommen die Patriots in den Super Bowl?
Die Patriots? Oder Buccaneers?
Die Buccaneers. Ich denke an Brady, denke immer noch an die Patriots.
Ich weiß es nicht. Weil da sind ein paar gute Teams. Wie zum Beispiel die LA Rams, die sind schon nice und knusprig. Und da müssen sie ja vorbei in der NFC.
Ich glaube, dass die Tampa Bay Buccaneers dieses Jahr mehr den Ball laufen werden. Das glaube ich schon, weil sie wurden tatsächlich manchmal ein bisschen eindimensional, gerade so gegen die Rams, Packers, Chiefs, Bengals, gegen die großen Teams, müssen sie auch mal irgendwie wieder finden, den Ball zu laufen. Ich glaube, dass Todd Bowles da nochmal einen anderen Approach hat als Bruce Arians, der ja jetzt nur noch Advisor. Keine Ahnung ist. Da bin ich gespannt, aber ich glaube schon, dass die am Ende wieder im NFC Championship Game stehen. Das wäre so meine Prediction.
Ja. Pass auf, ich möchte noch mal einmal hier herzlichen Glückwunsch sagen, weil ich sehe es gerade, ich habe Twitter offen. Quoten von dem Wochenendspiel Frankfurt und Rheinfeier 5,9% Marktanteil.
Nee.
Und 12.000 Zuschauer live im Stadion. Das ist brutal.
Was? 4, das ist absoluter Rekord doch,
nee,
oder nicht?
5,9.
5,9?
Das ist mit Abstand der Rekord.
Das ist ein Vollgasrekord.
Und über
so, und für alle die denken, beim Commissioner klingelt es in der Kasse, nein, ich habe davon gar nichts.
Nein, das
ja,
ist
weil
geil.
Alle denken ja immer.
Was schön. Ey, und es ist auch, ich sag dir, also, Rheinfeier setzt natürlich einen harten Standard jetzt gerade für die anderen Franchise. Da sieht man einfach wirklich, dass die loyale Fanbase von damals einfach auch wieder am Start ist. Das ist mega geil. Frankfurt Galaxy haben eigentlich auch immer viele Fans. Mann, ich bin froh, auch in Berlin und Hamburg hat auch immer da ihre 3.500, 4.000 in diesem Stadion. Es ist schon das geil, dass ihr alle, egal wen ihr supportet, wenn ihr ein Teil davon seid und auch ins Stadion geht, das ist schon geil. Vielen, vielen Dank. Von uns beiden hier jetzt einfach immer. So. Also, nicht vergessen, Leute, morgen Dienstag, 14 Uhr auf Eventim. Romania-Tickets gehen online. Wir werden diesen Link, der nochmal hier, falls ihr jetzt heute schon diesen Podcast hört, reinpacken in die Shownotes. Auf Social Media wird es überall in der Bio sein. Patrick wird es posten, ich werde es noch posten. Ihr werdet es finden. Und habt eine schöne Woche. Und,
erholt euch von diesem langen Podcast anderthalb Stunden. Und Björn hat davon 120 Minuten
geredet.
Du hast
doch gut, du hast in der zweiten Hälfte, hast du doch mal gut rausgeholt.
Leute, postet mal darunter, wer hat überragend viel Anteile. Nein, ich muss ein bisschen zurückhetzen. Du hast letzte Woche die Leute aufgehetzt, irgendwie Zeltgate. Du Spacken.
Zeltgate?
Ja, aber jetzt tu nicht so, als würdest du dich nicht erinnern, weil es bei euch geregnet hat. du Pimmelnase. Alright. So, legt euch hin, holt euch morgen das Ticket zur Bromania, seid am Start und wenn ihr dabei seid bei Eventim, hüpft nochmal zu Ticketmaster rüber und holt euch auch ein Ticket für Klagenfurt. Björn macht die Playoffs noch klar. Er hat sich selber jetzt als Kicker aufgestellt, hat noch einen Spielerpass beantragt, obwohl die Roster locked sind, aber das hat er noch nicht verstanden. Ja, in diesem Sinne, Herr Werner, lass dich nicht in die Cookie-Hüften pieksen, ne, wenn du wieder im Ghetto bist. Ey, wenn dich einer in die Cookie-Hüften pieksen will, sag einfach die berühmten letzten Worte.
Chill mit Öl.